Echo 3 an Echo 7. Hahn Kumpel, kannst du mich verstehen?
Laut und deutlich, Lou. Was geht's?
Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann nirgends eine Spur von Leben entdecken.
Rekord, ja. So, wollen wir mal gucken, ob es klappt. Herzlich willkommen zur neuen Folge Echo 3 an Echo 7, die 44, Schnapszahl. Max,
naja.
Was bietest du an?
Wie immer stellen wir einen neuen Folgenrekord auf, mit jeder neuen Folge.
Ja, natürlich. So ist es ja irgendwie. Gut, so, was haben wir heute vor? Max, warst du wieder im Kino?
Multiple Male, ja.
Aber doch nicht nach Oppenheimer nochmal, oder?
Doch.
Doch, was war es denn diesmal?
Daliland oder wie auch immer man es aussprechen soll.
Ach so, ja, mit Salvador Dali, ne?
Genau, über Salvador Dali. Mit wäre schwierig, weil der ist schon seit einigen Jahren tot.
Ja, da musste man da im Bad zwirbeln, ja. Genau. So, aber darüber hinaus haben wir heute auch wieder ein neues Crossover-Event, denn wir haben einen Gast und das ist der Chris von Nerdizismus. Hi Chris.
Hallihallo, ich grüße euch.
Ja, wer dich noch nicht kennt, stell dich mal kurz vor. Kurz.
Ja, ich bin Chris. Kurz, okay. Gut, dass du das noch
gesagt hast. Das war sehr, sehr kurz.
Ich neige dazu, Podcasts zu übernehmen, vor allem die, wo ich nicht schneiden muss.
Oha.
Ja, ich bin Chris von nerdizismus.de. Wir sind ein Nerd-Podcast, machen das jetzt schon seit mindestens 10 Jahren. Nee, noch nicht so lang. 9 Jahre, 8 Jahre, irgendwie sowas um den Dreh. Nein, wir gehen jetzt nächstes Jahr unser 10. Jahr. Quatsch. So. Mache ich zusammen mit Michael und noch ein paar anderen Leuten. Ihr kennt uns
so nicht mir
auf der. Ja, ein anderer Michael. Wir sind ja die einzigen Podcasts, wir beide, also deiner und meiner, wo keine Sebastians und keine Saschas drin sind. Das gibt's eigentlich normalerweise gar nicht. Es gibt echt, ja, also egal. Und wir machen das jetzt also schon knapp 10 Jahre. Ihr kennt uns vielleicht von Cons wie der Magic Con oder der Comic Con oder der Fat Con, wo wir auch über das Nerd Quiz schmeißen. Wir reden nicht nur über Star Wars, damit haben wir allerdings angefangen. Zum Auftakt von The Force Awakens, damit ging das Ganze los. Inzwischen reden wir aber diverser über Game of Thrones, The Walking Dead, Star Trek, auch Star Wars, Last of Us, Nerd-Themen, Geek-Themen, ab und zu streamen wir mal. Ja, eine bunte Mischung auf nerdizismus.de, Werbung Ende.
Genau, und ihr habt ja ein recht großes Portfolio von unterschiedlichen Shows, ne? Das ist ganz interessant, was ich dann...
Ja, das war mal eine gute Idee, ist es heute allerdings nicht mehr. Also, dass wir verschiedene Themen besprechen und die in die verschiedenen Formate packen, das halte ich immer noch für eine ganz okay Idee. Mhm. Allerdings haben wir das auf verschiedene Feeds aufgeteilt und das war eine dumme Idee im Nachhinein, aber okay. Ja, man lernt nie aus.
Ja, ich hatte das auch schon mal überlegt, ob man vielleicht ein bisschen branchen sollte, aber wahrscheinlich macht man im Endeffekt sich da so seine Zuhörerschaft ein bisschen kaputt, oder?
Ja, der Algorithmus, also die Algorithmen, was die Rankings angeht und was die Charts angeht, sind halt dann, du nimmst dir halt deine eigene Power. Das ist halt das Problem, weil dann zum Beispiel, wir haben ja Leute, die hören die Track-Nerds über den Track-Nerds, also den Star Trek-Feed. Ja. Und dann gibt's halt noch welche, die hören es über den Hauptfeed. Hätte ich praktisch beide Hörerschichten auf einem Feed vereint, hätte ich viel mehr Hörer im Hauptfeed, hätte viel bessere Charts-Geschichten. Jetzt bin ich nicht Charts-geil, aber wenn du halt in den Charts oben bist, bist du halt in der Self-Fulfilling Prophecy, was die den Aufbau der Reichweite angeht, halt auch wieder auf einem einfacheren Stand und deswegen im Nachhinein eine dumme Idee, egal, ihr geht auf nerdizismus.de, da kriegt ihr alles.
Ja gut, hören kann man es ja sowieso, das ist ja nicht das Problem, aber da hast schon recht, ne? Irgendwann ja, muss man ja gucken, wie man an die Leute drankommt.
Ne? Ja, die Reviews spalten sich halt auf. Weißt du, wir haben halt insgesamt, glaube ich, was weiß ich, über 200 Reviews, aber über 6 oder 8 Shows verteilt. Sodass halt jede Show an sich aus der Sicht von iTunes relativ unbedeutend wird. Wäre das alles auf einem Ding, wäre das relativ gut. Weißt du? Also wie gesagt, es war mal aus Convenience-Gründen, dachten wir, es wäre eine gute Idee. Heute würde ich es nicht mehr machen. Also wenn ihr da jetzt einen Podcast euch überlebt, macht's nicht, bleibt in einem
Video. Okay. Max, haben wir eigentlich schon irgendwo Reviews gekriegt?
Nicht, dass ich wüsste. Woher sollten wir die kriegen?
Keine Ahnung. Also bisher waren unsere Reviews immer persönlicher Natur. Also irgendjemand hat geschrieben und hat gesagt, hey, cool, wie ihr das macht oder so. Aber,
oder auch für Scheiße. Also,
nein, das hat noch keiner gesagt, Gott sei Dank.
Aber wart's ab.
Wenn du einen hast, der irgendeine Folge scheiße findet, dann bin ich mal gespannt, wann ihr den ersten habt, der euch so über sämtliche Kanäle dann hinweg verfolgt.
Oh je.
Wir hatten mal einen, der Sebastian und ich von Trek am Dienstag, wir waren in einer unsäglichen, in einem unsäglichen Film von Terence Hill. Sein Name ist Thomas, ganz, ganz schrecklich.
Ich kenne nur seinen Namen, ist Nobody oder wie
war ja, das? Und dann gab es, also wenn du lachst, also es ist so unfreiwillig, naja, egal. Das Ding ist auf jeden Fall bei uns ziemlich verrissen worden, weil es auch einfach ein Scheiß ist. Und irgendein Terence Hill Bud Spencer Fan hat das so getriggert, dass er uns wirklich über Tage und Wochen auf sämtlichen Kanälen, er hat sich teilweise sogar eigene Accounts gemacht bei Twitter und so weiter, um ja jedes Mal zu schicken, dass wir keine Ahnung hätten und den Film ja nur nicht verstanden hätten. Und dann denkst du, ey, Alter, was, wie kann man nur so viel Mühe reinstecken? Ja? Aber gut, okay, es hat einen Nerv getroffen.
Ja, den falschen in dem Fall, ne?
Ja, aber es war irgendwie unterhaltsam. Also schön war, ist auch ein Review, auch ein Sterne-Review, wo sich einer beschwert, man würde den Podcast, über den wir sprechen, ging um Perry Roden, nicht finden. Und ich denke mir so, nee, google einfach Perry Roden Podcast, das ist der erste Treffer und im Begleittext steht's halt auch noch drin. Hä? Ja, das sind halt so, da wünschte ich mir ab und zu mal so eine Kommentarfunktion bei iTunes, dass man sagt so, guck mal halt Augen auf, ja. Depp, aber ist halt so. Egal, nein, die meisten unserer Hörer sind natürlich super nett und liebe Hörer da draußen vom Echo-Podcast, das Brot des Podcasters sind Reviews. Leute, gebt den Jungs mal hier ein paar Reviews. Kann ja wohl nicht sein.
Nicht so wie bei Hobbylos, ne? Haben sie schon Hobbylos mit 5 Sternen bewertet, ja? Ach ja.
Ja, Lause, Lose, Arbeitslose, Lose.
Ja, ja, so auch, ja, Hobbylos,
genau,
ja.
Ja, ganz genau.
Max, du wolltest kurz was über Dali erzählen oder wolltest du direkt auf den anderen Film, den du dir zwischendurch noch angeguckt hast, eingehen?
Ich habe mannigfaltige Filme zwischendurch gesehen, tatsächlich.
Ach so, okay. Also, über die wir geredet haben zumindest.
Wir können ja mal anfangen mit dem von mir zuerst gesehenen. Der war tatsächlich schon Anfang Juli, aber das Embargo ist es, glaube ich, vorgestern geendet.
Was, echt? Okay. Also vorgestern heißt am letzten Donnerstag, 28.
Ja, irgendwie um Dreh rum, genau. Also 27. 28.
27. Entschuldigung.
Eins von beiden. Ja, das war eine bayerische Krimikomödie.
Hast du doch von erzählt, dass du da drin warst. Aber du durftest noch nichts erzählen, genau.
Genau, ich durfte noch nichts sagen, genau. Und zwar das Rira-Ruhr-Rendezvous.
Oh, kurze Anekdote noch dazu. Unser letzten Podcast hatte Jeanette ja dankenswerterweise durch den KI-Dingens da gejagt. Und da kam dann auch ein automatisch generiertes Transkript bei rum. Und da stand nämlich was zu diesem Rera-Gu-Rendezvous, was du da erwähnt hattest. Warte mal eben, lass mal eben gucken, ob ich es finde gerade.
Jetzt geht's los.
Ja. Lass mich mal
sind
schauen.
Sind das diese Rita Falk-Krimis?
Ja, yeah, genau, also genau.
So hier die Winterkartoffel-Rouladen oder wie der ganze Kram
immer heißt. Ja, genau. Okay. Die Ebo-Krimis.
Ich habe da noch nie einen gesehen. Ich dachte, es wäre immer so Rosamunde Pilcher auf Bayern 3 halt mit Polizisten. Ist das lustig? Ich habe das noch nie gesehen. Vielleicht bin ich dem gerade völlig unrecht, ne? Okay.
Die sind super ulkig. Also man muss sich ein bisschen drauf einlassen, weil es halt bayerisch ist, aber.
Ja, weil das ist jetzt vielleicht kein Problem, gell, aber okay.
Die sind schon wirklich super ulkig.
Sind das dann immer die zwei gleichen Ermittler, Polizisten oder sowas? Oder?
Ja, genau. Im Laufe der Reihe wird der eine seines Dienstes enthoben und wird zum Privatermittler.
Verstehe.
Und bringt sich dadurch teilweise in noch sehr seltsame Situationen.
Okay.
Mhm. Also er hat es schon so als Reragu-Rendezvous übernommen, aber es ist halt geschrieben Reragu, also R-E-R-A-G-U.
Reragu.
Ja. Ja, also hier, das dauerte wahrscheinlich länger, wenn man das Ganze hier korrigieren wollte, als wenn man das von Hand abtippen würde.
Wahrscheinlich, so ist es ja meistens.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall interessantes Gimmick gewesen, was da diese KI mitgeliefert hat. Ja.
Mhm.
Nun denn.
12 Stück gibt's davon schon.
Leck mich. Meine Güte.
Okay. Ich dachte, das ist der 7. oder 8. Film, aber wahrscheinlich ja, also die Romane
sind schon. Ich habe jetzt die Romane eben mal kurz geguckt, ne?
Ja, die sind schon ein bisschen weiter, glaube ich, ja.
Okay, ja, 12 Romane.
Ja, da kommt einmal im Jahr eine Verfilmung raus. Und die nächste, also das Rera-Rendezvous jetzt irgendwann Anfang August, ich glaube 5. August rum, 4. August.
Die Schauspieler haben ja auch interessante Namen. Aber warte mal, nicht die Schauspieler, doch die Schauspieler. Ja, die haben ja interessante Namen, die Schauspieler. Icy Gulp.
Ja, das ist der ist berüchtigt. Das ist berüchtigt, der bayerische Comedian.
Enzi Fuchs.
Ja, gut.
Siehst du, und die Hauptdarsteller wieder Sebastian und Simon. Man wird einfach nirgends, es geht nicht, es ist unglaublich.
Er wollte schon sagen, okay, Boomer, aber das trifft ja auch nicht mehr so ganz, ne? Was ist das? Gen Y oder so?
Gen Y, glaube ich. Ja. Bin ich gerade noch so reingerutscht.
Ja, ich hatte jetzt noch gehört, hatten sich der Bielendorfer und der Özcan Kosa darüber unterhalten, dass ja der Name Annegret oder so gar nicht mehr auf diese typisch klischeehaften deutschen Urlauber zutreffen würde, dass das heute ja alles die, weiß ich nicht, die Stefans und Thomas sind und so weiter. Ja, wie auch immer.
Demnächst dann die Liams und die Marvins.
Oh ja.
Google kommt drauf an, wo du bist, ne? Schinkenstraße und so, eher Liam und Marvin und so weiter. Wenn du natürlich irgendwo gehobeneres Bildungsbürgertum hast, dann ist es jetzt eher Friedrich und Fridolin, Johannes und sowas.
Oh, Fridolin. Ja? Ich habe noch nie einen Fridolin getroffen.
Eher so die klassischen alten Namen, ja, Max, Moritz. Ja.
Der BWL Justus.
Ja, der BWL ist das, genau.
Maxe gibt es also extremst viele, vor allem in Bayern.
Ja, das stimmt wohl, ja. Aber hast du nicht gesagt, du kennst den BWL Justus?
Ich?
Ja, also du weißt zumindest, wo dieses Bild herkommt.
Jein, also der BWL Justus und dieses Bild, das sind zwei verschiedene Personen. Dieses Bild ist irgendein Tum-BWLer tatsächlich, der aber auch schon wahrscheinlich vor ungefähr 7 Jahren seinen Abschluss gemacht hat.
Mindestens, ja.
Ja, plus minus. Und der Typ, der hinter dem BWL-Justus steckt, ist wiederum wer anders. Mhm. Wobei der BWL-Justus ja auch schon seit vielen, vielen Jahren wieder tot ist. Also tot, in dem Sinne, dass nichts mehr kam. Aber.
Oh, ich habe jetzt kürzlich noch ein Meme damit gesehen. Da musste ich nämlich noch dran denken.
Ach so, dann kam mal wieder was. Aber der war jahrelang, kam da gar nichts. Mhm. Das war halt mal so 2 Wochen witzig.
Ich muss mich übrigens korrigieren, ich bin noch Generation X.
Ja, ehrlich? Gehörst du noch zu Boomern?
Nee. Boomer ist bis 64 und Generation X ist 65 bis 80. Also mit 67 gerade noch in 80 und danach kommt Generation Y, aka Millennials, bis 96.
Ehrlich?
Oder mit gerade zu Z, glaube ich, oder?
Und danach die Z, genau. Und dann jetzt die Generation Alpha.
Ehrlich? Jetzt gehen wir ins griechische Alphabet. Mhm. Oje, ja gut. Max, aber jetzt erzähl doch mal lieber was über Dali. Das ist sicherlich interessanter als bayerische...
Also ich dachte, ich erzähle kurz was über das Reha.
Ach so, ja, gut. Mensch.
Ja, der Film fängt an wie so manche Familientragödie. Nämlich, dass die Oma Eberhofer, das ist der zu viel wird und sie am Weihnachtstag beschließt, sie zieht jetzt aus und hat keine Lust mehr, sich um den Haushalt zu kümmern. Mit 91 Jahren, was auch irgendwie nachvollziehbar ist.
Ja.
Daraufhin folgt eine Montage, wie das folgende Dreivierteljahr verläuft.
Chaos pur.
Mhm. Und es wird sich mit dem Hund um die Leckerlis geprügelt, weil keiner kochen kann.
What?
Ja. Und auch ansonsten ist dieser Film also an Absurdität teilweise nicht zu überbieten. Also es ist wirklich... Im Verlauf dieses Films sehen wir unter anderem eine Rentner-WG. Wir sehen Monika Gruber als vollkommen schrille, nicht Tierhändlerin, sondern wie heißen diese? So ein Tiersupermarkt halt, ne? Das ist schon so für so Leckerlis und sowas.
Tiernahrung.
Als Verkäuferin? Oder? Ja, genau, sowas.
Ja, wird ja ihrem realen Ich anscheinend ziemlich gerecht, ja.
Völlig schrill. Wir sehen eine mit der Häckselmaschine zerstückelte Leiche.
Sehen wir die Leiche auch, oder?
Wir sehen zumindest ein Ohr der Leiche. Und wir sehen, wie die Leiche, nachdem sie wieder zusammengesetzt ist, aussieht, ja.
Ja, okay, machen wir weiter.
Wir sehen den Rudi Birkenberger, also den zweiten Ermittler, mit sehr, sehr vielen Promille auf einem Schwebebalken balancieren. Mhm. Ja, also es wird einiges geboten. Wir sehen irgendwelche indianischen Zeremonien, die von irgendeinem sehr bayerischen Indianer vollzogen werden. Nennt es irgendwie so Abenteuerurlaub oder sowas. Ne?
Ist das so wie die Wikinger, die irgendwo im Wald hausen oder so?
Ja, genau sowas. Aha. Also es ist... Ja.
Ja, ich weiß ja nicht, steht man in Bayern auf so absurde Filme und.
Also, ich muss sagen, der ist schon im Vergleich zu den bisherigen, wie viel sind es, 8 Teilen, ist der schon mal nochmal besonders absurd.
Ah, okay.
Aber sehr unterhaltsam. Also, kann man ja nicht anders sagen. Also, den kann man sich auf jeden Fall mal geben. Wie gesagt, absurd, aber irgendwie witzig.
Ah, ja. Gut, also ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, weil ich frage mich dann zwischendurch halt schon mal, warum gucke ich mir das an?
Weil es unterhaltsam ist. Es ist einfach Unterhaltung pur.
Ja, okay. Jedem das sein.
Ist dann auch auf Mord mit Aussicht?
Mord mit Aussicht sagt mir namentlich was, aber nie gesehen.
Okay, dann würde ich dir das, also das ist praktisch das Gleiche in der Eifel, nur als Serienform und deswegen für mich leichter konsumierbar, weil dann kann ich mal 20 Minuten eine Folge gucken und dann ist gut. Müsstest du auf Netflix, glaube ich, komplett finden. Mord mit ansonsten, glaube ich, auch fast in allen ARD-Mediatheken.
Ja, genau. Ja, ich bin ja aus NRW, von daher läuft das ja hin und wieder mal um WDR in der zigsten Wiederholung.
Genau. Und ich kann dir wirklich nur, man unterschätzt das wirklich, wie unterhaltsam das ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Man zappt da so drüber weg und denkt so, ach, ARD-Serie. Aber nee, bleib mal dabei. Guck dir mal eine Folge an. Es hat was.
Die Diego produziert jetzt keine schlechten Sachen. Also man muss es.
Ja, es ist halt.
Also zumindest für deutsche Verhältnisse.
Womit könnte man es am ehesten vergleichen aus dem internationalen Bereich, wenn man es jetzt nicht kennt?
Nee, so das ist schon deutsch. Deutscher wird es heute nicht mehr.
Ja, das stimmt, aber vielleicht so ein bisschen wie Monk oder sowas.
Nee,
das null. Ist einfach, du hast halt irgendwie null. So Charaktere, die halt, wo du halt denkst, die könnten in der realen Welt, wären die nicht überlebensfähig, weil die halt so überspitzt sind. Aber es trägt natürlich gewisse Eigenschaften diverser Personen, die man auf dem Dorf oder bei der Polizei findet zusammen.
Das, ne? Das musst du ja ausblenden. Ansonsten wäre das ja beim Mord mit Aussicht so, dass die Mordrate in der Eifel ja
das stimmt. Ja,
so schon US-amerikanische Bronx-Verhältnisse angenommen hätte oder so.
Ja gut, aber das musst du ja eigentlich bei fast jedem Krimi so annehmen, wenn du jetzt nicht gerade aus den USA kommst.
Ja, aber auch da ist das ja so, ne? Ich meine, wenn du da mal guckst, hier Mord ist ihr Hobby, ne? In 300 Folgen Angela Lansbury, die hat zumindest 300 Morde mitgemacht.
Ja, natürlich. Das ist ja, weiß nicht, ist ja bei Castle oder Monk, wie gesagt, oder sonstigen Dingern auch so. Oder denk mal hier an so Anime wie Detektiv Conan und so weiter. Ja, weil das ja immer halt noch alles innerhalb eines Jahres stattfindet, innerhalb der Serienhandlung, wie viele Morde da am Tag alleine passieren würden. Ne? Ja, Suspension of Disbelief und so weiter. Ne?
Ja, allerdings. Das ist ja so der Punkt, wo man auch so, kommt ihr bei den Simpsons auch so ganz langsam, also ich gucke schon ewig keine Simpsons mehr regelmäßig. Ne?
Ich habe nie geguckt, also außer so sporadisch mal.
Irgendwann in der 87 Millionsten Staffel haben sie mich dann doch irgendwann mal, habe ich sie dann doch mal verlassen. Aber obwohl es eine Cartoon-Serie ist, denke ich mir so, hey, die sind jetzt 30 Jahre alt und es ist halt immer noch, also so ganz langsam setzt halt meine Ratio irgendwie an.
Na Max, du freust dich doch gerade über die neuen Folgen von Futurama, ne?
Die neue Folge, die zweite kommt erst noch.
Also, ja. Aber du bist auch kein Simpsons-Gucker, oder?
Absolut nicht, aber ich fand Futurama super.
Das höre ich so oft, ne? Und bei mir ist es tendenziell eher umgekehrt. Aber wie gesagt, ich mag beides eigentlich nicht. Das ist so, auch so wie Family Guy. Es ist halt immer so eine Art von Humor. Und wenn du die irgendwann mal so, ich will nicht sagen, so durchschaut hast, dann also nicht durchschaut im Sinne von ich bin schlauer als die anderen, sondern wenn du halt weißt, jetzt kommt Punchline, jetzt kommt der Gag, jetzt kommt das, dann verliert es für mich irgendwie so ganz, ganz krass. Beim Family Guy ging mir das auch so.
Ja, ich finde bei diesen Serien immer nur bestimmte Charaktere immer sehr interessant und könnte da mehr von sehen. Also zum Beispiel bei Family Guy wären es Stewie oder bei American Dad Klaus der Fisch. Aber bei Simpsons habe ich nie irgendwie diesen Charakter gefunden, den ich mir häufiger angucken wollen würde. Also irgendwie ist das alles so gelbe Matsche.
Ich weiß nicht. Also ich finde jetzt bei Futurama den Humor tatsächlich zumindest ein bisschen intelligenter als bei den Simpsons, aber man mag mich korrigieren. Ja.
Er ist halt persönlicher Geschmack, ne?
Ja, es geht gar nicht mehr darum, ob der jetzt cleverer oder intelligenter ist als bei den Simpsons. Irgendwie, ich fand da einfach nie so das Setting an sich fand ich einfach unspannend, sagen wir es mal so. Mhm. Obwohl Sci-Fi ist, komischerweise. Aber irgendwie.
Ich meine, in der neuen Folge machen sie sich über das Binge-Watching lustig.
Bei Futurama.
Mhm.
Und was ist da so die Quintessenz?
Naja, also im 31. Jahrhundert funktioniert Binge-Watching ein bisschen anders. Da kriegst du nämlich ein Gerät eingepflanzt, das sich in dein Rückenmark bohrt und dir die Serien direkt ins Hirn projiziert.
Aua. Ja gut, okay.
Weil sich Fry nämlich als Lebensziel gesetzt hat, sämtliche je produzierten Serien und Filme zu konsumieren.
Das kann ja nicht gut gehen.
Genau. Das Problem ist, dass er am Ende dann so daran gewöhnt ist, dass ihn jetzt davon zu trennen, ihn wahrscheinlich wahnsinnig machen würde. sodass quasi nebenher live neue Folgen von Allgemeine Schaltkreise produzieren müssen. Live. Okay. Um ihn am Leben zu erhalten. Okay. Es ist schon geil.
Okay, ja.
Könnte auch eine Black Mirror-Folge sein.
Ja, ne?
Nun ja, ja, stimmt, haben wir jetzt Futurama auch noch abgehandelt, ist das nicht schön.
Wunderbar, so, können wir jetzt zu Dali kommen?
Ich könnte auch noch über die zweite Hälfte der zweiten Staffel von How I Met Your Father reden.
Nein, komm, ist gut. Ich glaube, das interessiert keinen mehr.
Meinst du?
Also ich habe erstaunlich wenig darüber gehört.
Letzte Woche erst gekommen.
Ja, okay. Aber nee, bitte Dali.
Ja, ich habe jetzt gesehen, die Kritiken sind, wie sagt Wikipedia, durchwachsen. Kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Man muss halt schauen, was der Film für einen Anspruch hat. Er stellt quasi diese Malkrise Dalis dar. Er hatte in den 70ern eine Malkrise. Mhm. Das heißt, er hatte eigentlich gar keinen Bock zu malen, aber er hatte wie üblich finanzielle Nöte wegen seines ausschweifenden Lebenswandels. Und diese finanziellen Löcher mussten gestopft werden durch neue Gemälde. Worauf er keinen Bock hatte.
Der hat doch bestimmt irgendwelche sinnesverändernden Drogen konsumiert, oder?
Dauernd. Ah. Das habe ich dann auch übrigens auch zu der Produzentin gesagt, die daneben stand bei der Pressepremiere. Mir fällt irgendwie auf, dass das Jahr 2023 irgendwie die Rückkehr der wilden 20er in das Kino markiert.
Ja.
Also es ist also eine Filmorgie nach der anderen sehen wir hier dieses Jahr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo das herkommt, ob das jetzt irgendwie...
Du spielst jetzt auf Babylon an.
Und unter anderem, aber ich mir fällt es gerade nicht ein, aber ich hatte dieses Jahr noch mehr Orgien gesehen.
Oha, ist das jetzt gut oder schlecht?
Das ist die Frage, aber wie gesagt, die wilden 20er sind irgendwie zurück, ich weiß nicht.
Hoffentlich nicht in jeder Hinsicht.
Tja,
ja. Na gut.
Ja, also was ist der Anspruch von Daliland oder Daliland? Es ist ein Biopic und die Kritiken schießen sich in dem Fall wirklich darauf ein. Der, na, sagen wir, dritte Hauptcharakter, das ist James Linton heißt der, das ist ein junger Galerist, der quasi die ganze Geschichte so ein bisschen vor sich hin erzählt. Der sei also sowas von unspannend und warum tritt der überhaupt auf? Wo ich mir denke, ja, das ist doch eigentlich klassisch für jede Biografie, dass du irgendwie so einen Nebendarsteller hast, der halt aus seiner Sicht erzählt, was da so um den großen Protagonisten abgeht. Das ist eigentlich klassische Biografieerzählung, oder?
So Dr. Watson-mäßig.
Zum Beispiel Dr. Watson-mäßig, oder da gibt es doch von Robert Harris diese Diktator-Romane, wo der Schreibsklave von Cicero aus seiner Sicht erzählt, was Cicero so treibt.
Ah, okay.
Ich glaube, das läuft ja sogar bei allen Robert Harris-Romanen so. Also auch zum Beispiel beim Konklave oder so, das ist dann halt der, was weiß ich was, der Kammerdiener vom Papst oder so. Das ist eigentlich, also ich finde, das ist rein klassischer Biografie-Erzählstil, oder? Also, seht ihr das anders?
Ja, schon richtig. Chris, kennst du dich in dem Genre aus?
Ich frage mich nur gerade, ob Ezra Miller spielt oder Dali oder ob vielleicht beide selber gleich bekloppt sind. Ja, keine Ahnung.
Habe ich gerade auch gesehen, ja. Ja, er spielt den Jungen.
Er spielt tatsächlich den Jungen.
Also ich sag mal so, ich habe von dem Film, muss ich gestehen, 0,0 nada niente mitgekriegt, wäre aber extremst interessiert dran. Da waren nämlich auch zwei Faksimile von selbigem, die angeblich handsigniert sind, bei mir hier an der Wand hängen, so als oho. Erbstücke. Ja, also der Rahmen ist mehr wert als der Druck. Ja. es sei denn, man hätte alle 13, habe ich mir mal sagen lassen, ist so eine Reihe.
Oh ja.
Wenn du alle 13 hast, dann ist die Scheiße viel wert. Aber wenn du nur eins hast, dann ist der Rahmen definitiv mehr wert. Und angeblich hat ja seine Frau wie hieß sie?
Gala,
die hat anscheinend Unterschriften von ihm rausgehauen wie andere Popcorn oder TikToks, also von daher. Das heißt ja,
genau
nicht
wegen dieser Malkrise.
Siehst du, genau, ja, eben, genau, ja.
Der hatte absolut keinen Bock oder keine Motivation mehr zu malen, der wollte lieber seine Orgien feiern und
kann ich absolut verstehen.
Ich wollte gerade sagen, ist jetzt kein abwegiger Gedanke.
Und hatte halt erhebliche finanzielle Probleme und dann hat ihn eben seine Ehefrau dazu genötigt, da stundenlang einfach irgendwelche Blankopapiere zu unterzeichnen, auf die dann später die Drucke drauf geprintet wurden.
Ah, ich verstehe.
Und dann hast du noch Glück, wenn du so einen hast. Ja, weil dann ist es zumindest eine Originalunterschrift, aber sie hat dann wohl auch später die Dinge einfach selber, das ist ganz ehrlich wie meine Unterschrift von Bud Spencer, es ist halt einfach mit einem Edding irgendein Strich. Also es ist beim besten Willen, ich habe ein Foto davon, wie er das Buch in der Hand hat, sonst hätte ich es auch einfach selber machen können. Ja.
Ja, das ist ja so ein bisschen dieses, was man ja auch gut an Autogrammjagd kritisieren kann. Du hast halt irgendwie eine Unterschrift auf irgendeinem, was auch immer, Buch, T-Shirt, Körperteil, Papier, Foto, was auch immer. Und das könnte halt von jedem sein. Aber das Erlebnis oder das Foto davon, das nimmt dir halt dann keiner. Deshalb bin ich auch eher ein Freund von Foto machen mit den Leuten, anstatt nur eine Unterschrift holen.
Na gut, also in dem Film folgen wir eben diesem jungen James Linton, junger Galerist, der in New York zu Dalis persönlichem Assistenten wird und ja, den dann einfach durch sein Leben begleitet.
Gespielt übrigens von Ben Kingsley, hattest du heute noch gar nicht erwähnt.
Habe ich noch gar nicht erwähnt, dazu wollte ich noch kommen. Mhm. Und Ben Kingsley ist das absolute Highlight, also macht er wirklich super. Also der ganze Wahnsinn, das ganze Genie Dalis eingefangen von Ben Kingsley. Doch, war ich sehr überzeugt von. Also rein
Schauspieler. Wäre ja jetzt mal interessant zu wissen, ob Ben Kingsley Salvador Dali irgendwann mal kennengelernt hat, als er noch lebte.
Wie alt ist denn der gute Mann?
Also der
Kingsley, schon älter.
Ja, also wann ist denn der Dali gestorben? Irgendwann in den 90ern oder sowas, ne?
89.
Was um den 89, ja, ja, okay.
Ja, gut, da war Ben Kingsley auch schon Mitte 40. Ja.
Und er hatte schon, müsste er da nicht schon seinen Gandhi-Oscar im Sack gehabt haben?
Oh,
ziemlich sicher.
Wann war denn Gandhi?
82, ja.
Ja,
natürlich
ja.
Hatte er das, ja, definitiv. Also theoretisch eventuell auf irgendeiner Bohemian-Party in New York könnte das passiert sein.
Möglich, ja. Naja gut, okay. Max, was lernen wir aus dem Film? Was hast du mitgenommen? Was macht das mit dir, um jetzt mal ganz zu lanzen hier?
Legt euch keine wahnsinnigen Ehefrauen zu.
Oh ja.
Also Gala, die war schon echt irre drauf anscheinend. Mag jetzt natürlich auch sein, dass da das Drehbuch vielleicht dem Charakter ein wenig Unrecht getan hat, aber was ich sonst so über die Dame gehört habe, war auch eher erschreckend.
Ist sie so der Bösewicht des Films, sozusagen der Antagonist irgendwie, also die Person, auf die man sich dann als Zuschauer einigt, dass die dann doof war, so wie Salieri in Amadeus, was historisch völlig inkorrekt war, aber egal.
Naja, also ob sie in der Biografie so einen richtigen Antagonisten geben kann, ja, also sie kommt schon sehr unsympathisch rüber und ja, also mit ihr sympathisieren wird man garantiert nicht, nein. Aber sie erklärt auch ihre Motivation und man versteht auch so ein bisschen, wo sie herkommt und was es mit diesem Wahnsinn so ein bisschen auf sich hat. Und
von ihr oder von Dalí?
Von ihr. Ah. Gut, Dalí, gespielt von Ezra Miller, in seinen jungen Jahren, war wohl in seinen jungen Jahren schon ziemlich wahnsinnig.
Ja.
Ja.
Folgt denn dann eigentlich darauf nochmal eine Schaffensphase oder war er dann eigentlich fertig und hat nur noch signiert?
Da hat er nur signiert, glaube ich.
Ah, okay. Ja, ich finde ja immer ganz interessant, wenn man dann diese Trivia oder wie man das nennen will, dann über Dalí hört, dass er zum Beispiel das Chupa Chups Logo entworfen hat. Oder was ich halt auch gerne schon mal in der Schule verwende, sind diese Bilder, die unter anderem ja von Dalí gemalt wurden. Hier diese.
Die Uhren.
Ja, die Uhren, genau, diese verflossenen Uhren oder eben solche Sachen, die so ein bisschen auch in die MC Escher Richtung gehen mit diesen Paradoxien und so weiter. Oder mit diesen optischen Täuschungen.
Was übrigens ein ganz cooles, das Escher-Museum in Den Haag ist, by the way, ganz nice. Falls ihr mal in Den Haag seid, geht rein.
Werden wir tun. Okay, Max, gibt's denn irgendwas, was wir jetzt außer der verrückten Ehefrau noch damit rausnehmen sollten?
Ach, einfach ein, finde ich, sehr gelungenes Porträt eines der größten Künstler des 20. Jahrhunderts.
Aha.
Also, ich finde, man kann ihn sich sehr gut anschauen, wenn man sich für Kunst interessiert und vielleicht auch ein bisschen für Geschichte interessiert. Kein Must-See, aber kann man sich sehr gut anschauen.
Du musstest jetzt aber nicht die Frau von der PR-Firma wieder enttäuschen, so wie es bei welchem Film war es noch gleich der Fall war?
Indiana Jones.
Ach ja, Indiana Jones, genau.
Nee, ich hatte diesmal ja auch einen ausgewiesenen Experten dabei.
Deinen Vater.
Genau, mein Vater, seines Zeichens emeritierter Literaturprofessor.
Oh.
Der, ja doch, also Dalí war eines seiner ganz großen Forschungsthemen tatsächlich.
Literaturmäßig?
Der hat auch geschrieben, ja.
Hat ja auch mit Luis Buñuel Filme gedreht, die wir in Kunstwissenschaften uns reingezogen haben. Der andalusische Hund, kann ich nur sagen, ist oder ein goldenes Zeitalter. Also wenn du mal einen schönen Mindfuck haben willst, dann zieh dir die zwei Streifen rein.
Oha.
Jedenfalls, der war also gegenüber der PR-Dame voll des Lobes und meinte also, ja, genau so war er.
Ah, na dann. Verdikt besonders wertvoll.
Währenddessen der Kritiker von der Abendzeitung doch eher weniger angetan war von dem Film, aber eher aus dramaturgischen Gründen.
Ach so, okay.
Ja, man muss schauen, mit welcher Erwartung man reingeht. Möchte man einfach sehen, wie einer der größten Maler des 20. Jahrhunderts gelebt hat, dann schaut man sich den Film an. Möchte man irgendeinen krassen Thriller sehen, dann tut man das eher nicht.
Genau, ja. Apropos Thriller, wir hatten ja gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Chris, wie fandest du denn Indiana Jones?
Hast du einen Thriller, was?
Es hätte schlimmer kommen können.
Ja.
Ja, Punkt, es hätte schlimmer kommen können. Also es war nicht so schrecklich wie dieser vierte Teil. Spoilern wir?
Wir sind über Spoiler schon lange hinaus.
Ich wollte gerade sagen, hat jeder gesehen. Ich meine, am Ende war es dann halt auch schon ein bisschen Asylum-Film-mäßig, ne? Also so könnte halt auch ein Asylum-Film heißen, ne? Römer gegen Nazis, Teil 5. Ja.
Oh ja.
Also ich hatte, kurzzeitig hatte ich gedacht, dass Indy Archimedes wird. So, dass das.
Die Vermutung hatte ich auch zeitweise.
Ja, dass ich so, okay. Was ich ehrlich gesagt ganz cool gefunden hätte irgendwie, weil... Ja, also wie gesagt, es hätte schlimmer sein können, es war okay, der Mann ist halt 80, man sieht's halt auch und so schön ich das am Anfang auch irgendwie fand, dieses, was alle so abfeiern, die Pre-Title-Sequenz oder die Eröffnungssequenz, muss ich halt erst ehrlich sagen, nachdem ich jetzt Mission Impossible dann gesehen habe, mit der Zugsequenz, da wischt die halt mit Indiana Jones den Boden auf, ja, das ist halt schon nicht mehr so ein bisschen besser, es ist halt einfach 5 Level besser. Und da wundere ich mich, und das ist aber so ein generelles Problem, dass einige Franchise teilweise so ihren Qualitätsanspruch einfach irgendwie so nicht mehr sonderlich hochhalten. Also das war jetzt für mich, Indiana Jones war jetzt für mich einfach nicht qualitativ hochwertiger als Uncharted. Und das ist halt eigentlich nicht der Anspruch, den ich dachte, den man an eine Marke wie Indiana Jones hat.
Uncharted fand ich eigentlich ganz unterhaltsam.
Ja, eben so. Und eigentlich sollte aber Indie der Goldstandard für Abenteuerfilme sein, weißt du? Er ist halt auch nicht besser als Uncharted. Ja.
Ich meinst du jetzt qualitativ oder meinst du jetzt tatsächlich den Film als Ganzes?
Nö, den Film als Ganzes fand ich jetzt auch nicht besser als Uncharted und Uncharted ist eher so ein und wie gesagt, ich finde halt immer so ein Anspruch an so ein Franchise sollte irgendwie höher sein als Mittelmaß, vor allem wenn es das letzte Wurf ist, den ich halt habe.
Also ich fand tatsächlich Uncharted und Jungle Cruise beide besser als Indiana Jones.
Was noch schlimmer ist, ja, also.
Ja, also, ne, das ist halt irgendwie so dieses, ja, diese Schwierigkeit, die man damit hat, ne. Einerseits ist man will es ja mögen. Andererseits ist es halt dann nur etwas vielleicht besseres Mittelmaß. Und gleichzeitig ist es dann aber jetzt im Fall von Indiana Jones der Abschluss einer Jahrzehnte umspannenden Filmreihe. Ja. Und da tut man sich dann schwer damit, das irgendwie in gewisser Weise failen zu sehen.
Also es war jetzt, wie gesagt, kein totaler Fail. Aber es war okayisch, es war halt mal wieder zu lang. Ja, deswegen bin ich auch gerade hier als.
Ein paar Verfolgungsjagden zu viel.
Ja, definitiv. 5, vor allem halt. Ja, vor allem halt pointless Verfolgungsjagden zu viel. Und ich hätte halt auch mit Salah was angestellt. Gut, jetzt weiß man nicht, der Rhys Davies, ob der nicht vielleicht irgendwie nicht mehr konnte oder wollte oder so. Stattdessen bringt man dann so einen Antonio Banderas-Charakter rein, wo du halt schon weißt, okay, er stirbt. Also wer ist das? Ich kenne ihn nicht.
Ich habe ihn tatsächlich im Film nicht erkannt. Ich dachte hinterher nur im Abspann, was? Antonio Banderas war das? Oh mein Gott.
Und Story-wise war halt mein Hauptproblem damit, dass man nie, und das ist... Wenn du schon MacGuffin hast, dann muss ich wissen, was der kann und was der macht.
Ja.
Und weißt du, am Anfang wird mir die Bundeslade erklärt, wenn der Hitler das Ding kriegt, ganz, ganz schlimm. Bei Last Crusade wird dir erklärt, okay, cool, wer den Kelch hat, ewiges Leben. Das ist übrigens auch ein Problem bei Temple of Doom. Du weißt eigentlich gar nicht genau, was diese komischen Sankara-Steine eigentlich machen. Du weißt es nicht genau, ja. Und dadurch, dass du halt nicht weißt, was die eigentlich machen, genauso wie hier auch, du weißt nicht, was der Plan vom Bösewicht ist, vom Schmidt, Müller, wie auch immer, er heißt, vom Jürgen, ja, vom Jürgen, ja. Du weißt ja nicht, wie der Plan vom Jürgen ist. Und dadurch, dass du nicht weißt, was der Plan vom Jürgen ist, weißt du auch nicht, ob das Ding überhaupt funktioniert. Vielleicht klappt es ja gar nicht und so. Und was ich auch nicht verstanden habe, ist, da habe ich mit Michael auch, also mit meinem Michael jetzt keinen Konsens gefunden, aber vielleicht wisst ihr das ja noch. Also ich habe so verstanden, dass diese Zeitmaschine immer zum gleichen Punkt führt.
Ja.
Und okay, dann ist nämlich diese komische Plattentektonik Quatsch völlig obsolet, also völlig irrelevant.
Das ist, ja genau, das ist vollkommener Unsinn gewesen, ne?
Das war dann völliger Unsinn. Also das ihr habt's auch so verstanden, dass das Ding nur immer zu dieser Stelle zurückgeht, weil der Archimedes fragt ja dann auch, woher kommt ihr denn jetzt? Also nur nach dem Motto, hier waren schon 10 andere Dudes und woher kommt ihr jetzt? So habe ich's verstanden. Das heißt, der Jürgen hätte sowieso nie da in 1933 hinkommen können.
Ja, also ja, das stimmt. Über dieses Logikloch hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also erstmal letztes Mal hatten wir mit Janette ja drüber geredet, dass uns gar nicht oder dass wir alle irgendwie ein unterschiedliches Bild davon hatten, was jetzt eigentlich der Plan vom Jürgen war. und das zweite haben wir da drüber komplett ausgewählt. Ja, natürlich, das eine Plattentektonik ist jetzt vielleicht die dümmste Erklärung dafür, ja, warum das nicht nach München 38 führt, sondern, oder was war das, 42? Nee, keine Ahnung. Ja aber die physikalische, oder ich meine, man kennt es ja aus bestimmten Science-Fiction-Sachen, warum jetzt eine Zeitreise das nicht klappen würde, weil eben sich die Erde durch den Weltraum bewegt und nicht immer an der gleichen Position ist und so weiter und so fort. Das hätte man ja irgendwie als Erklärung herbeiführen können, dass da halt in 2000 Jahren oder mehr noch ein bisschen mehr an Strecke zurückgelegt wurde, dass man im Weltraum rauskommt. Aber ja, aber natürlich, du hast natürlich völlig recht. Das macht, wenn das auf einen Zeitpunkt damals während der Belagerung von Syrakus fixiert ist, dann macht das natürlich alles überhaupt null Sinn, was da geredet wurde.
Eben, und dann sind wir wieder, ich meine, bei dem, was uns ja Big Bang Theory gelernt hat, dass Indiana Jones halt in der Regel an den Lösungen seiner Abenteuer völlig unbeteiligt ist. Und also von daher, wie gesagt, es war okayisch, aber dieser Plot war für mich einfach zu überkonstruiert, wobei ich das eigentlich, also mit dem Zeitreise-Ding an sich hatte ich gar nicht mal, also ich hatte ein Problem mit den Aliens, aber mit dem Zeitreise-Ding komischerweise gar nicht mal so sehr. Also ich frage mich halt immer noch, und das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum man nicht Fate of Atlantis verfilmt hat. Ich verstehe es einfach nicht. Es will mir nicht in den Kopf rein. Entweder hat man die, kann doch nicht sein, dass man da nicht dem Typen, der das bei LucasArts damals geschrieben hat, einfach nicht ein paar Millionchen auf den Tisch legt und sagt, komm Junge, her mit der Scheiße jetzt, ja. Hast dich lang genug geziert. Also kann mir doch keiner erzählen, dass das irgendwie an den Rechten scheitert oder so. Ist doch alles eine Frage des Geldes.
Also ironischerweise glaube ich, dass Indy 2, also den du eben ja schon erwähnt hattest, wie hieß er nochmal gleich? Tempel des Todes?
Ja, genau.
Dass der ja eigentlich der einzige Indie-Film ist, wo Indiana an der Lösung schuld ist, sage ich jetzt.
Stimmt, mal. Ja, genau.
Und alle anderen eben nicht. Also die, ne, mit der Bundeslade, egal welcher Nazi sie jetzt geöffnet hätte, es wäre böse für denjenigen ausgegangen.
Ja.
Welcher Nazi jetzt aus dem Heiligen Gral getrunken hätte, weil keiner die Weitsicht hatte, den Zimmermannsbecher zu nehmen. Ja. Dann, egal ob man jetzt den vierten Teil mag oder nicht, ne, dass immer das Raumschiff gestartet wäre und denjenigen, der da alles wissen will, den Verstand mindestens gekostet hätte. Und jetzt hier in dem Teil halt auch, dass immer alles zur Schlacht von Syrakus geführt hätte, ja.
Ja.
Also ja, die These hält.
Das Witzige ist, ich habe dann, ganz ehrlich, ich habe Indiana Jones 2, habe ich so oft auf meiner durchgenudelten VHS gesehen, dass ich, als ich den letztens wirklich nach Jahren mal wieder hier auf der Blu-ray mir mal zum ersten Mal angeguckt, wirklich zum ersten Mal angeguckt habe, ich nie mitbekommen habe, dass das Dorf, in dem die Kinder dann zurückkommen, dass das am Anfang so völlig runtergekommen war, das weiß ich noch, aber dass das am Ende mit so einem überparadiesischen Matte-Painting versehen wurde, hat meine VHS-Kassette einfach nie hergegeben. Das ist mir erst jetzt 30 Jahre später aufgefallen. Ich so, da ach, kann guck ich, mal, das Dorf ist ja grün am Ende.
Da kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, ja. Ja, keine Ahnung.
Oder es war vielleicht jetzt eine Änderung, die auf der Blu-ray gemacht wurde. Das kann natürlich sein. Das weiß ich nicht, ja. Aber
na gut.
Die Indiana Jones Special Edition.
Ja, oh Gott, die Special Edition von der Special Edition von der Special Edition.
Ja, obwohl, gibt's das überhaupt? Ich glaube nicht, oder?
Nee, es gibt aber eine neue Synchro und sie ist unerträglich. Aber man musste das natürlich auch auf 5.1 abmischen. Also man hat sich Mühe gegeben, indem man wirklich ganz viele alte Stimmen geholt hat, aber halt nicht alle alten Stimmen. Und das ist schwierig.
Jetzt interessiert mich aber dann doch, warum du den fünften besser als den vierten fandest. Und sag nicht Shia LaBeouf.
Ja, also schon Shia LaBeouf.
Ja, aber ich fand also, jetzt Phoebe Waller-Bridge auch nicht unbedingt sympathisch.
Aber die fand ich nicht, also ganz ehrlich, bei Phoebe Waller-Bridge habe ich so viel Schlimmes gehört, dass ich schon das Übelste gedachte und dann war es am Ende gar nicht so schlimm. Also
ich fand sie hart nervig und den Charakterwandel unmotiviert.
Ja, und das war plötzlich dann mit ihrem komischen tunesischen Lover und so, das war alles irgendwie ein bisschen komisch. Der vierte Teil.
Lover. Der war halt, ja. Aber das, guck mal, das hatte ich schon wieder komplett vergessen mit diesem Typen.
Ja, ja. Das war diese ganze Casino-Auktionsszene war so, hä?
Ja, also Casinos sind irgendwie in letzter Zeit immer sehr unnötig.
Ja, egal. Also der vierte Teil hatte halt seine Momente, aber irgendwie, ich meine, weißt du, ich fand auch okay, dass man so die Russen nimmt und so, das war alles in Ordnung, das hat man alles irgendwie machen können. Ich fand auch das mit Marion ganz nice und ich weiß ja halt nicht, warum man immer den Leuten dann Kinder andichten muss, das ist ja auch bei James Bond auch so ein Krampf da gewesen. Hat Luke eigentlich auch Kinder, bestimmt bald, demnächst, wissen wir nur noch nicht.
Ja, aber es ist ja so ein Trope, ne? Das war ja bei Picard auch so, ne?
Ja, eben. Ach, stimmt, bei Picard war das. Und naja, auf jeden Fall, es war halt, also A, ist es technisch halt grottig. Also sobald es in den Dschungel geht, sieht es halt auch richtig, richtig scheiße aus. Und also, weißt du, Indiana Jones ist für mich halt immer was Mystisches und da haben Aliens da für mich keinen Platz. Und es gäbe halt noch so viele andere Dinge, die man hätte. Weißt du, lass ihn doch einfach mal die nächsten 8 Jahre lang alle 7 Weltwunder abklappern. Da hast du genug zu tun, ja. Oder auch diese Antikythera ist halt so, dass, ja, als ob dir nicht vorher noch 5 andere Sachen eingefallen wären, die irgendwie ganz cool gewesen wären.
Ja, fand ich auch ein bisschen schade, dass man sich dafür entschieden hat, ja.
Das war so. Und wie gesagt, Fate of Atlantis wäre halt einfach für mich das Passendste.
Ja, so Atlantis ist natürlich immer interessant, obwohl sich da natürlich auch Assassin's Creed in letzter Zeit schon gewidmet hatte. Aber Antikythera fand ich auch ein bisschen unmotiviert. Habe ich auch so gedacht, als ich das hörte, dass dieser Mechanismus vorkam und dachte so, ach nö, muss das sein? Da fand ich den Kristallschädel eigentlich sogar noch den besseren MacGuffin.
Ja, in der Tat, den fand ich am Anfang gar nicht so schlecht, aber ich hätte es halt dann irgendwas Maya-Mystisches oder so machen lassen, anstatt dann da jetzt Däniken rauszuholen. Ne? Oder ich hätte es...
Aber wieso?
Ich hätte es zumindest offen gelassen, aber dadurch, dass es so halt explizit mit dem Raumschiff war, das, ich glaube, hätte man es ein bisschen im Wagen gelassen, wäre es vielleicht gar nicht so dumm gewesen. Aber dadurch, dass es halt dann am Ende dann auch noch so eine klassische fliegende Untertasse aus... Oh nee.
Ja, wieso? Aber wieso denn? Ich meine, irgendwoher müssen die ja kommen.
Ja, natürlich, aber es hätten ja keine.
Also irgendwie muss diese Vorstellung ja herkommen.
Ja, dann hättest du halt, weißt du, dann hätte ich vielleicht lieber das so gespielt und das sind jetzt alles so random Ideas, die ich jetzt gerade mir so überlege, aber dann hätte ich lieber gesagt, na okay, wie wär's denn, wir lassen die Aliens weg und sagen halt, ja gut, aber vielleicht gab's halt einfach vor unserer Menschheitsgeschichte, die, keine Ahnung, 10.000, 20.000 Jahre überhaupt ja erst hat, zwischen Dinosauriern liegen ja ein paar Millionchen, da gab's halt vielleicht nochmal was dazwischen, so. Und da hätte ich das einfach gespielt und hätte ich mir gar keine, ich hätte bei den Aliens Quatsch einfach gespart irgendwie.
Aber obwohl, da hätte es wahrscheinlich andere Leute gegeben, die das genauso kacke gefunden hätten wie die jetzt die Aliens.
Ich weiß aber auch nicht, was dann so schlimm ist an Aliens.
Es geht auch weniger, es geht mir nur darum, dass Indiana Jones halt für mich immer so mystische Sachen waren und Aliens ist halt einfach Sci-Fi und Indiana Jones ist für mich nicht Sci-Fi, sagen wir es mal so.
Weißt ja, du? Aber der biblische Gott ist doch auch nicht mehr oder weniger Sci-Fi als irgendein Alien.
Also es ist beides genauso. Nee, dann ist aber ein Alien wahrscheinlicher. Also,
ja, eben.
Ja. Also ich kann es auch schwierig jetzt irgendwie so auf 2, 3 Worte runterbrechen, aber das Ding war halt einfach, es war halt schlicht und ergreifend nicht rund und die simpelste Szene ist halt, dass dieses, bist du wirklich Professor und er sagt dann so im Englischen Part-Time, dass halt der Gag im Trailer halt ein anderer Take war als im Film und der Trailer-Take halt 1000-mal besser war als das lahme Part-Time im Film und da sind wir wieder bei schlampiger Arbeit und Sloppy Work, wie übrigens auch der fünfte Teil so viele Anschlussfehler hatte, also die kommen nachts in dem Casino an und 5 Minuten später ist hellichter Nachmittag und die Auktion ist gerade mal 10 Minuten rum. Ja. So, dass das heutzutage noch passiert bei so einer Multimillionen-Produktion, wo es extra Menschen gibt, die nur dafür da sind, um solche Anschlussfehler. Ich weiß es.
Ja, gut, ich meine, da sind wir ja leid geprüft, das kennen wir ja aus Star Wars zu Genüge.
Ja. Und dann sind wir wieder bei diesem Anspruch an Franchises. Weißt du, dann sind wir wieder bei dem Qualitätsanspruch an Franchises. Bei Star Trek so ist es, bei Star Wars inzwischen ist es einfach mittelmäßig, schlampig, durchgeruschter Scheiß. Mal mehr oder weniger gut, aber es ist halt einfach nicht mehr so dass dieses Herzblut-Level, was da früher so Jungs in den 80ern oder in den 70ern von ILM da in die Modelle gesteckt haben. Hm. Das kannst du ja auch, und ich sage nicht, macht Modelle, aber ich sage, das Herzblut kannst du auch in digitale Modelle stecken. Weißt du?
Wohl wahr. So ist es wohl. Okay, kommen wir mal zu dem,
Bitte. Ja, genau, wollte gerade sagen, wollen wir mal weitergehen hier.
Richtig.
Ja, wir haben noch viel vor.
Let's move on.
Ja, Max, du hattest mir eine Idee gepitcht, die du gerne heute besprechen würdest.
Ich habe verschiedenste Ideen gepitcht.
Ja, aber du hattest dich, glaube ich, mal wieder mit einem bestimmten Thema für Artikel beschäftigt.
Jein, ich hatte mich vor allem mit verschiedenen Filmen beschäftigt, die allesamt gemein haben, dass sie ja in einer Form virtueller Realität spielen. So, ich vernehme Stille.
Ich hatte eigentlich jetzt auf Chris gehofft.
Alles gut. Soll ich dich jetzt outen, dass du mich eingeladen hast unter der Prämisse, wir reden über Videospiele der 90er? Aber
ich dachte ja nicht, kommen noch. Hallo, ich dachte ja nicht, dass du jetzt über Indiana Jones so einen Rant ausgepackt hättest, aber gut.
Nein, alles gut. Ich muss nur, da muss ich gerade nur so ein bisschen in meinem Hirn graben.
Wir kommen noch, wir kommen noch zu den Videospielen der 90er.
Ich suchte mir gerade die Frank-Elzner-Überleitung, wie Sandra und Luisa sagen würden, ja, dass ne, wir haben ja jetzt gerade filmtechnisch eher in den 80ern verweilt oder zumindest in Sachen, die in den 80ern ihren Ursprung genommen haben, und da wäre jetzt meine Überleitung, ja, viele der bekannten Gaming-Franchises, die wir heute so kennen, insbesondere die auf Nintendo-Konsolen, haben ja auch in den 80ern ihren Ursprung genommen, nehmen wir Super Mario oder Zelda. Eben im Vorgespräch hattest du schon mal sowas wie Pitfall erwähnt und so weiter und so fort, ja, also das ist ja dann alles in seiner Blütezeit eben in den 90ern gewesen. Und darauf wollte Max jetzt gerade mit seinem Film kommen. So.
Aha.
Genau. Ich hatte mir mal wieder Inception angeschaut letzte Woche. Nachdem ich mir dachte, ja, Oppenheimer war ganz nett. Jetzt brauche ich noch was anderes Gutes von Nolan, bevor ich wieder in diese Abgründe zurückfalle, in die mich Dunkirk damals versetzt hat.
Also nicht Captain Kirk, sondern der Film Dünkirchen, ja.
Genau.
Das musst du aber mit so einer PK-Attitude sagen. Dünkirchen. Damit auch die Tante, ja, 300 Jahre später bei Federation Fox News natürlich sofort weiß, was gemeint ist.
Mr. Ja. Pickard. Boah. Ja.
Dieser Satz, wo dieser alte Typ da hockt und dann so sagt zu Dünkirchen, als ob das dann jeder wissen müsste, 2435.
Natürlich, natürlich.
Ja, weiß heute schon kein Sau mehr. So ein Quatsch. Ey. Ja, ja.
Genau,
ja.
Genau, genauso wie das, worum es in Inception eigentlich ging. Das hat auch keiner mehr. We need to go deeper. Darum ging es doch.
Das könnte auch der Titel eines Pornos sein.
Okay. Machen Sie weiter.
Gut, ja, ich hatte mir Inception angeschaut, weil ich mir eben dachte, ja, also Oppenheimer war gut, Inception war auch sehr gut. Vielleicht verdränge ich dann Kirk wieder mal endlich komplett. Ich muss nämlich irgendwie wieder dran denken, ich weiß auch nicht. Schrecklicher Film.
Aber wir bringen uns das jetzt zu Videospielen aus den 90ern.
Ja, in der Tat habe ich mir dann parallel, wie ich das immer so mache, den Wikipedia-Artikel zu Inception aufgemacht. Also ich mache das meistens so, dass ich, wenn ich im Heimkino irgendwelche Filme schaue, parallel am Laptop irgendwie den passenden Wikipedia-Artikel aufhab und dann irgendwie Schauspieler google oder sonst was. Mhm. Und da dann im Hintergrundabschnitt einen verwandten Film gefunden aus den 90ern. Der heißt Existenz mit großem X und großem Z. Schon mal gehört.
Ah, wie bei der Generation X. Ja?
Genau, Existenz. Von David Cronenberg.
Ah, Chris Cronenberg.
Ja, ja, ich weiß, das einzige Highlight bei Discovery.
Eines der Highlights bei Discovery.
Ja, hast du den Film denn gesehen? Er ist aus dem Jahr 1999.
Ich habe ihn gesehen, aber das ist locker 10, 15 Jahre her. Und deswegen kann ich dir ehrlich gesagt, außer dass ich ihn gesehen habe und ich glaube Jude Law dabei war, das war's dann mehr oder weniger auch schon.
Genau, und Jude Law war dabei, ist sehr richtig.
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Und Willem Dafoe.
War das nicht so in einer Generation, auch einer Zeit, als dann auch so John Mnemonic und so ein Kram rauskam und der Lawnmower Man, als man so sagte, hey, wir haben jetzt coole 3D-Animationen, ganz große Anführungszeichen, und das machen wir jetzt irgendwie so da rein, War das so diese Zeit?
Klingt ja so ein bisschen wie der Power Rangers Film.
Ja, so ein bisschen.
Wobei so viel 3D-Animation gab es in dem Film gar nicht.
Wie gesagt, schon so lange her, ich weiß es nicht mehr.
Also ich fast gar nichts. Ja, jedenfalls, okay. Nee, in Existenz begleiten wir eine Testgruppe, die ein neues Videospiel, das sich virtuelle Realität bedient, testen soll. Jetzt muss man aber wissen, der Film ist von 1999 und an virtuelle Realität war damals, glaube ich, noch gar nicht zu denken, oder?
Also ein Pionier auf dem Gebiet sozusagen.
Wenn man so will, ja.
Obwohl Tron war da ja eigentlich schon. Aber ja gut, machen wir weiter.
Und es ist so ein bisschen eigentlich wie bei Inception. Du weißt eigentlich während dieses gesamten Films nie, ob du jetzt gerade in der Realität oder in der Spielerealität bist.
Okay.
Aber das merkst du auch erst im letzten Drittel, dass du das echt gar nicht weißt.
Ah.
Also die ersten zwei Drittel des Films denkst du die ganze Zeit, okay, jetzt weiß ich, okay, jetzt bin ich im Spiel, okay, jetzt bin ich gerade auf der Flucht in der Realität und okay. Interessant, eine interessante Spielewelt, okay, das ist ein NPC, der kann nur in Dauerschleife reden, ne? Aber letzten Endes kann es auch sein, dass du im Spiel bist.
Oh, interessante Prämisse. Mhm. Ne?
Und dass der Spieletest eigentlich nur Teil des Spiels ist.
Wow.
Ja. Oder ansonsten, auf geradezu innovative Weise eklig der Film, aber gut, Cronenberg halt, ne?
Ja. Body Horror, ja, das ist ja das, womit man ihn assoziiert.
Und wenn im China-Restaurant dann die dreiköpfige Eidechse in gegrillter Form serviert wird.
Mhm.
Ja, das wäre Nummer eins von den Filmen, die ich mir in letzter Zeit eingezogen hatte. Und passend dazu, den hatte Chris, glaube ich, vorhin erwähnt, Free Guy.
Auch im Vorgespräch, ja. Den hattest du mir auch mal empfohlen und ich fand den auch erstaunlich gut. Ist ja eine neuere Fassung von Truman Show.
Truman Show,
ehrlich? Ja, genau.
Fandst du das wie Truman Show?
So ein bisschen, also von der...
Ja, ein bisschen, okay, ja.
Also so von der Grundidee schon, aber natürlich mit dem sehr modernen Spin der Sache, ja.
Und dann hatte ich mir noch Ready Player One angeschaut, tatsächlich zum ersten Mal. Der ist irgendwie vollkommen vorbeigegangen damals.
Mhm. Und wie fandst du den?
Sehr unterhaltsam, aber die Lensflares haben mich genervt. Lensflares hier, Lensflares da, Lensflares tralala. Also ich weiß nicht, der Film besteht nur aus Lensflares. Weiß ja, nicht, ist da irgendwie J.J. Abrams irgendwie drüber gerollt oder so?
Wer weiß. Ja. Naja, aber Ready Player One bedient sich ja wirklich sehr vieler bekannter Videospiel-Anleihen oder wie soll ich es nennen, ja, also der DeLorean kommt ja, glaube ich, vor, ne, diverse andere Sachen auch noch und es spielt ja, also die Realität spielt ja in so einer parallelen Welt sozusagen, ne?
Nein, nö, einfach in einem dystopischen...
Ja, eben.
Ohio.
Gut, manche würden wahrscheinlich behaupten, Ohio wäre jetzt schon dystopisch, aber ja.
Gut, in den 2040er Jahren, aber ja.
Okay.
Ich meine, der Hauptdarsteller hier, der Parsival, der wäre das Geburtsjahr 2027 oder so.
Ah ja, okay.
Naja.
Ich weiß nur wieder, dass das Buch wieder besser als der Film sein soll, aber mehr auch nicht. Also ich fand den Film unterhaltsam.
Das ist meistens so.
Ja, ich fand den Film unterhaltsam, hab Spaß gemacht. Puh, weiß nicht, kommt da eigentlich jemand, geht das noch irgendwie weiter? War das ein kommerzieller Erfolg? Irgendwie so gefühlt irgendwie
also
nicht.
Also
ich
habe irgendwie gehört, dass der Film wohl für eine Buchumsetzung sehr gut sein muss. Natürlich mit gewissen Einschränkungen, die man eben an das Medium dann so gibt. Aber dass es wohl eine ziemlich gute Umsetzung des Buches sein muss. Außer eben diese Behinderung oder diese körperliche Einschränkung, die Hauptdarstellerin hat. Mhm. Dass das im Film halt, die hatten vorher mal, Das ist ihr einziges Problem, aber das muss wohl im Buch ein bisschen anders sein. Aber ja, keine Ahnung. Ready Player 2 ist doch letztens erst rausgekommen, also das Buch meine ich.
Okay.
Ja genau, der Film steht eher in den Sternen, ob da noch ein zweiter kommt, ja. Weil Steven Spielberg noch andere Pläne hat.
Aber ja, aber wie gesagt, als Umsetzung muss der Film wohl recht gut gelungen sein. Ich kenne jetzt leider das Buch auch nicht, deshalb kann ich dazu mehr nicht sagen. Ich fand ihn auch unterhaltsam. Manche Sachen, also ich meine, ne, es bewegt sich halt ja sehr explizit in dieser virtuellen Realität und die ist halt nicht so perfekt, wie man das jetzt zum Beispiel da bei Existenz, wie Max gerade eben erzählt hat, realisiert hat. Also dass es quasi nicht zu unterscheiden ist von der realen Welt oder Matrix oder wie man es jetzt nennen möchte, ne? Sondern es ist halt sehr eindeutig eine virtuelle Realität, in der sie sich da bewegen.
Ja, genau. Mit Skins und ähnlichen Dingen.
Genau, und Easter Eggs, die sie da jagen müssen und so weiter, ja. Hm.
Genau.
Genau, und ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen gucken, was da so unter anderem verwendet wurde. Max, du hast es doch noch am frischesten im Gedächtnis. Was ist der Name am ehesten im Gedächtnis geblieben, außer dem DeLorean?
Der eine Stephen King-Film, dessen Namen ich schon vergessen habe.
Rasenmähermann, oder?
Was?
War das nicht der Rasenmähermann, der da auch irgendwie zitiert wird mit der virtuellen Realität? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so hundertprozentig sicher. Aber ich glaube schon.
Nee, sie sind zeitweise in einem Stephen King-Film.
Ach so, war da Misery? Nee, wo waren die denn drin?
Welcher war das gleich wieder?
Überleg gerade.
The Shining.
Ah, richtig, genau, in The Shining, logisch, ja. Das ist aber kein, gut, den habe ich jetzt unter Kubrick abgespeichert, deswegen.
Aber es ist eine Verfilmung von einem Stephen King Roman.
Ja, das ist richtig, auch wenn die mit dem Original nicht viel zu tun hat und tausendmal besser ist, egal. Gott, was ist denn da noch drin? Halo ist, glaube ich, noch drin, ne?
Ja, Overwatch.
Wir hätten einen Atari 2600.
Ja, der auch. Habe ich auch vorhin im Vorgespräch noch. Wir hätten das Vorgespräch aufzeichnen sollen.
Ja, hätten wir mal, ja.
Es ist immer so, das weißt du doch.
Ja, genau.
Der Podcast.
Chris hatte im Vorgespräch kurz seine Videospielgeschichte dargelegt, dass er einen Atari von seinem Bruder übernommen hatte, oder wie war
nein, das? Nein, ich hatte den Interton VC 4600
von... Ach ja, ein Telespiel, ja.
Jetzt beliebige deutsche Marke draufpappen. Also es gab es von Nordmende, Telefunken und ich hatte es von Grundig. Und das war so ein... Also heute würdest du das bei QVC als mit diesem Videospiel können sie 3000 Spiele spielen bekommen, so ungefähr auf dem Level war das. Und unser Nachbarsjunge, Sohn von amerikanischen Soldaten, der hatte einen Atari 2600, beziehungsweise ich glaube das Nachfolgemodell 7000, hau mich tot. Und das war natürlich, also mit Pitfall und vor allem hatte der Empire Strikes Back da drauf.
Mm.
Das war natürlich schon, da konnte ich mit meinem...
War das denn dann schon so eine richtige Spielwelt oder war das dann...
Nein, so? Natürlich nicht, aber die Artworks waren geiler auf den Covern und es stand Empire Strikes Back drauf, hallo? Also okay.
Ja, ich erinnere mich immer noch an
so
diesen...
Space Invader-Klon, ja.
Ja, genau, an diesen Arcade-Automaten mit den bunten Linien, die dann den Todessterngraben simulieren sollten und so weiter.
Okay, das ist ja dann schon ein paar Jahre später mit auf Atari dann gewesen. Nee, so gut war das nicht. Google mal Empire Strikes Back, Atari VCS, dann weißt du so, dass vor einem blau-violetten Hintergrund zwei schwarze Striche übereinander einen Snowspeeder darstellen und viele vertikale und horizontale Striche dann so ein AT-AT darstellen, mehr konnte man auch nicht machen.
Ah, okay.
Aber, immerhin. Ja.
Ja, das waren ja so die Anfänge, dann wurde das Ganze ja mit den Arcade-Spielen noch so ein bisschen weiterentwickelt, ne, wie wir ja gerade schon gesagt haben und dann sind wir ja irgendwann auch in den 90ern gelandet und für mich hat dann meine Videospielkarriere angefangen mit dem Super Nintendo. Chris, hat's doch bestimmt auch, nein?
Nee, hatte ich nie. Ein Kumpel von mir hatte eins, ich hatte keins, ich bin dann vom Atari zum PC, vom PC zur Playsee, das war so die 90er. Also Atari ST, letzte Auswirkungen, vielleicht noch so 91, 92, dann war die Möhre durch. Mhm. Dann PC bis Mitte, Ende 90er und dann irgendwann so 98, dann PS1, N64, so ungefähr, so ganz grob, ohne dass ich es jetzt aufs Datum genau machen könnte. Aber so ungefähr müsste es hinkommen.
Mhm. Ja, ich weiß noch damals, so in den Anfängen hatte ein Schulfreund von mir, der Bruder hatte, glaube ich, ein C64 oder sowas. Da haben wir dann schon mal geguckt. Der spielte dann irgendwie, also ich weiß auf jeden Fall noch, dass er Monkey Island hatte und ich glaube auch so ein Hugo-Spiel von diesem komischen Troll da.
Oh Gott, das kannst du doch für ein C64, okay.
Ich meine, das wären so die ersten Äußerungen davon sogar gewesen. Aber ja, Max, kennst du die auch noch?
Was kenne ich?
Hugo?
Sagt mir gar nichts, ne?
Ah Gott, sei froh.
Okay.
Ja.
Also Hugo ist...
Tatsächlich, das gab's in der Tat auf dem C64, krass. Ja. Hm. Hugo war so eine Call-In-Show, das gab's dann später als Call-In-Show auf Kabel 1 mit Judith als Moderatorin. Die hat dann später auch mal irgendein Titellied von irgendeiner Vorabendserie gesungen, was ich aber gerade vergessen habe.
Judith. Heißt die so?
Ich glaube, die hieß so, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Wahrscheinlich ist sie heute irgendwie, keine Ahnung, QVC-Verkäuferin oder sowas.
Ja, okay. Ja, da verfolgen sicherlich alle in dem Alter noch irgendwie so Erinnerungen dran, dass man sowas mal gesehen hat. was da so damals lief, ja. Ja, auf jeden Fall, ja, ich hatte jetzt tatsächlich damit gerechnet, dass du auch die Nintendo-Konsolen gespielt hättest.
Also schon, aber ich hatte nie eine. Also wie gesagt, meine erste Nintendo-Konsole war dann N64.
Ah ja.
Das müsste dann so, habe ich auch nicht gleich zum Start geholt, erst ein bisschen später. Ich glaube, als GoldenEye rauskam und ich das irgendwo gesehen habe, da habe ich gesagt, scheiße, Mann, das musst du haben. Dann habe ich mir das Ding, glaube ich, mit GoldenEye zusammen zugelegt. Ja, ziemlich sicher.
So, hier, apropos Judith, ne? Judith Hildebrand ist dein Jahrgang, Chris.
Ja, schau an.
Ja, also, falls du sie kennenlernen möchtest. Nein, okay.
Michael, was macht die denn heute noch so, ne? Hier steht Soko, klar, Küstenwache hinter Gittern, kein Tatort dabei, kann gar nicht sein. Deutscher Schauspieler ohne Tatort, das kann gar nicht sein. Ja?
Naja, wer weiß, ne? Was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, gut. Ja, also ich weiß noch, also meine Videospielerfahrung, ich weiß gar nicht, Max, hatte ich das schon mal irgendwann erzählt, wie ich mit Videospielen angefangen habe?
Mit Sicherheit, aber es ist wahrscheinlich schon 1,5 Jahre her.
Das mag sein, ja. Also ich habe damals, ich glaube, es war 93, ich meine, es müsste 93 gewesen sein, habe ich, oder sogar 92 noch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, habe ich das Super Nintendo zu Weihnachten gekriegt und ich war ja völlig unerfahren, was Spiele anging und so weiter. Ich hatte das auch noch nie vorher so gemacht. Und dann habe ich eben Super Mario World gehabt und bin dann immer nur durch die ersten beiden Levels gelaufen, weil ich mich im dritten Level, da gab es dann dieses berühmte bodenlose Loch, wo man dann reinfallen konnte, ja, so ein Springlevel, und das habe ich mich nie getraut zu machen. Oder ich bin da ein paar Mal gestorben, als ich es versucht habe, und bin dann immer kläglich gescheitert. Und dann irgendwann, nach ein paar Wochen, kam dann mal mein damals bester Freund zu Besuch und hat mir dann durch dieses Level geholfen. Und vorher hatte mein Vater, der dann immer, während ich spielte, Mittagsschlaf auf dem Sofa gemacht hat, hatte dann irgendwann Albträume von der Melodie aus dem ersten oder zweiten Level da.
Ich überlege, ja, damals in der grauen Vorzeit. Damals, als die Steine noch aus Holz waren.
Okay.
Ich überlege gerade, wie hoch meine Durchspielquote bei so alten Games war. Nicht hoch. Ich glaube, ich habe Super Mario auf dem Gameboy durchgespielt, was dann doch die erste Nintendo-Konsole gewesen ist. Also Gameboy. Okay, dann das muss ja. Aber ich weiß noch, dass mir ein Kumpel mal sein NES ausgeliehen hatte oder Super NES ausgeliehen hatte. Hm. Und er hatte dann, glaube ich, Star Wars. Und da habe ich nicht mal ins zweite Level geschafft oder so. War
das dieses Super Star Wars?
Ja, genau.
Oh ja.
Max, da hast du dich doch kürzlich mit beschäftigt.
Ja, immer mal wieder. Ja, es ist also interessant, das Spiel auf jeden Fall. Sehr interessant. Also alle drei.
Hm. Hattest du nicht irgendwas aus dem Hoth-Level dir da angeguckt? Oder wie war das noch?
Nicht nur aus dem Hoth-Level, also aus verschiedenen. Unter anderem kämpfst du gegen ein übergroßes Eiswildschwein.
Okay.
Ja. Du wolltest es wissen.
Ja, ich dachte, du wolltest da noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Deshalb.
Das fragst du auch.
Ja,
ja, oder was gibt's noch Schönes? Also, du hast da also mannigfaltige Bossgegner, die du vorher und nachher noch nie gehört oder gesehen hast.
Mhm.
Du hast zum Beispiel irgendwelche, irgendwelche Todessternwachen, aber auf irgendwelchen komplett aufgemotzten Riesenspeedern, die durch den Todesstern durchfliegen.
Oh.
Ja, du hast in der Kantina irgendwie so eins von diesen Dejarik-Schachfigur-Viechern nur in überlebensgroß als Gegner plötzlich rumstehen. Du hast eine mutierte Womp-Ratte.
Die haben wir ja schon öfter gehabt.
Ja, direkt im ersten Level von Super Star Wars taucht plötzlich der Sarlacc auf.
Auf Tatooine dann aber.
Ja. Nicht auf der Tente 4, nee. Das wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten gewesen.
Ja, okay.
Also, die sind auf jeden Fall sehr interessant gemacht, diese Spielchen, ja.
Sind aber alles Side-Scroller, ne?
Es gibt ein Level, da fliegst du mit dem, also eins am Anfang auf Tatooine, wo du mit dem Speeder durch die Gegend, das ist glaube ich top down. Keine Ahnung, ob das später dann nochmal irgendwelche anderen Level kommt, wo man immer fliegt, weil so weit habe ich es ja nie geschafft.
Ich muss sagen, ich hatte das nicht auf dem Super Nintendo. Mein erstes Star Wars Spiel war Rogue Squadron auf dem N64.
Sensationelles Spiel, by the way.
Ja.
Unglaublich geil.
Achso, hier auf im Empire Strikes Back Super Nintendo Spiel ist übrigens ein Bossgegner der Energiegenerator von der Carbon-Gefrierkammer.
Wehrt der sich auch?
Anscheinend.
Okay.
Ja, dann gibt's noch irgendwie so ein 10 Meter großes Wampa und einen viel zu krass aufgemotzten Sondendruiden.
Oh ja.
Ja, also es gibt wirklich mannigfaltige Bedrohungen, die dich da...
Haben wir dazu auch schon alles Artikel?
Teils. Ja, wo wir schon mal bei irgendwelchen seltsamen Bossgegnern aus irgendwelchen Videospielumsetzungen der Star Wars Filme sind.
Bitte.
Es gab schon dieses unsägliche Famicom-Spiel damals.
Das ist das Nintendo Entertainment System, also das NES, ja.
Von Namco.
Okay.
Das Spiel, ja.
Ja, aus dem Jahr 1987.
Mhm. Und was findest du da so wild dran?
Dass sich Darth Vader im Verlauf dieses Spiels in einen Walfisch, in eine grüne Giftschlange, in ein Killer-Opossum und in keine Ahnung was noch alles verwandelt. In einen Skorpion, genau, in einen Skorpion und in einen Flugsaurier.
Mhm. Bist du sicher, dass es Darth Vader und nicht irgendein Stadtwandler ist?
Nein, das heißt dann immer Darth Vader, aber es ist dann plötzlich ein Flugsaurier.
Okay. Das wusste ich tatsächlich noch nicht, aber das klingt jetzt auch eher so nach Inception. Auf welcher Traumebene sind wir dann da gerade?
Ja, also Darth Vader hat in diesem Spiel irgendwie 7 verschiedene Formen und sie sind alle nicht schwarz.
Okay, noch nicht mal das.
Und haben auch keinen Helm, auf, nein.
Ei. Ja, ich fühlte mich jetzt gerade so ein bisschen an den Endgegner aus Zelda Link's Awakening erinnert. Chris, hast du das gespielt?
Nee, die Zelda-Sachen, da bin ich sehr selektiv. Da habe ich für N64 dann hier das mit der Flöte.
Ocarina of Time,
genau. Majora's Mask fand ich schon wieder doof irgendwie.
Echt?
Und dann habe ich, jahrelang, ja, weil das letzte war dann, was ich entweder wirklich verschlungen habe, war jetzt dann hier Breath of the Wild und jetzt habe ich angefangen mit Tears of the Kingdom.
Mhm.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich konnte irgendwann die Eiswelt, die Feuerwelt, die Wasserwelt, ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Deswegen kann ich auch so Metroid Prime und so. Es ist halt einfach immer das Gleiche. Und dann denke ich mir so, come on, ja. Da muss ich, und Sprachausgabe wäre halt auch mal nice. Und deswegen habe ich irgendwann um Zelda einfach jahrelang einen riesen Bogen gemacht, weil ich mir gedacht habe, so, come on, kommt mal ein bisschen in der Gegenwart an. Hm. Und da sind sie jetzt und deswegen hier,
sensationell. Ja. Ja. Richtig, also da, ne, Pokémon orientiert sich ja inzwischen auch so ein bisschen an dieser Breath of the Wild, beziehungsweise jetzt auch Tears of the Kingdom Formel. Das Einzige, was Pokémon jetzt neben etwas besserer Technik noch braucht, wäre Sprachausgabe. Und wenn du, das habe ich jetzt vor allem gemerkt, nachdem dann die neuen Pokémon-Spiele immer noch ohne Sprachausgabe rauskommen. Und wenn du dann halt so epische Szenen hast, die dann wirklich gut sind, weil die Animation gut ist und es auch irgendwie, ne, der Showdown ist. Und dann denkst du einfach, wenn da jetzt noch ein guter Synchronsprecher da den Bösewicht oder so noch mehr Charakter verleihen würde, das wäre schon ganz geil. Und das ist halt bei Zelda ja inzwischen, dass die Cutscenes wirklich alle komplett vertont sind und auch mit richtig guten deutschen Sprechern. Die englische Synchro ist ein bisschen durchwachsen, aber die deutsche Synchro ist echt gut geworden.
Ja, und umso schader finde ich es dann halt, dass du dann, wenn du dann auf so trotzdem wichtige Quests hast, die bei dann auch nur so dann ich mir so, ach komm, die 3,50 € um den Sprecher noch einen Ticken mehr zu bezahlen, die habt ihr doch auch noch. Aber das erledigt sich eh bald, weil ich glaube, solche NPCs, die werden demnächst einfach von der KI verdont und fertig.
Ja, das mag
dann gibt's für mich keine, dann gibt's für mich keine Ausreden mehr, keine Sprachausgabe zu haben.
Ja, naja, aber ne, man kann es natürlich auch so machen wie bei SWTOR, oder?
Was du meinst, den KOTOR, das KOTOR-Dialograd oder was?
Nee, ich meinte jetzt nicht das Dialograd, ich meine, sondern was du mit Leuten machst, wo du keine Lines aufnehmen willst.
Ja, ich dachte genau so wie beim bei dieses KOTOR-Dialograd, was du da seit...
Nein, ich meinte jetzt nicht...
Nein, dass du vor Empire hast.
Natürlich, also Textauswahl zur Sprache, also statt Sprache hast du ja immer schon, ne? Das ist ja jetzt nicht das Problem. Aber bei KOTOR, beziehungsweise auch bei SWTOR haben sie es ja so gemacht, dass dann Leute, wo du dann nicht das Geld oder die Ressourcen für hast, um Lines aufzunehmen, dass du die halt einfach in einer Aliensprache sprechen lässt, die du halt in Schleife laufen lassen kannst.
Also.
Ja, Max, das weißt du doch noch.
Ja, ich wusste nicht, worauf du hinaus wolltest. Ich dachte echt, du wolltest irgendwie darauf hinaus, dass sie halt ab Knights of the Fallen Empire massiv zu sparen angefangen haben.
Ja, richtig, da haben sie es
dann. Und da eben sich die meisten Sprecherzeilen halt gespart haben, indem sie einfach das Oldschool KOTOR-Dialograd eingeführt haben.
Ja, noch nicht mal Rat.
Keine Textzeile mehr brauchtest.
Es war ja noch nicht mal ein Rad, sondern einfach so wie ganz klassisch, ne, diese beiden Balken oben unten und oben steht dann das, was der Charakter als letztes gesagt hat und unten hast du dann in der Liste, wie du dann auswählen kannst, ne? 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ja, und die Weiterentwicklung war dann ja dieses BioWare bekannte Dialograd, ja. Ja, aber ne, das zweite Videospiel, was mich in meiner Karriere tatsächlich sehr beeinflusst hat, war dann Zelda Link to the Past, das auf dem Super Nintendo war, wo ich immer noch sehr viele nostalgische Gefühle mit verbinde. Und was uns sehr viele Standards, die heute in Zelda so vorkommen, beschert hat. Mit den verschiedenen farbigen Tuniken, die Link anziehen kann, oder dem Masterschwert und so weiter, die da erstmals vorkamen. Aber da habt ihr gar keine Verbindung zu, so?
Nee, so jetzt so gar nicht. Nee, sorry. Da machen wir jetzt mal Awkward Silence.
Oh.
Tut mir furchtbar, nee.
Na, wie sieht's eigentlich bei dir so aus, Max? Hast du je richtig Konsolen-Games gezockt, oder?
Also, das erste und einzige, was ich hier stehen habe, ist eine PlayStation 4 Pro. Und das war's auch.
Retro-Games sonst so gar nicht?
Nee, und achso, eine Wii habe ich noch rumstehen, aber die habe ich mir erst ungefähr 10 Jahre, nachdem die Wii tatsächlich rausgekommen ist, irgendwie eBay geholt. Die ist
2006 rausgekommen.
Echt schon.
Dann habe ich sie mir über 12 Jahre später geholt. Weil ich mir einfach dachte, warum nicht? Weil Super Mario ist halt Super Mario. Also Mario Kart meine ich natürlich.
Ach so. Ja, genau.
Und Mario Kart auf Wii ist halt schon witzig, muss man schon sagen.
Das war doch Double Dash, ne? Mit den zwei Fahrern, oder?
Nee, das war.
Ach nee, warte mal, das war auf dem
Double
GameCube,
Dash ist, glaube ich. Genau, das war auf dem GameCube.
Ja. Du kannst mit bis zu 4 fahren.
De facto hast du seit dem Super NES eigentlich gar kein neues Mario Kart mehr gebraucht. Wenn du auf der Switch kannst du ja die NES-Sachen da reinziehen und so weiter, genau. Mhm. Und es hat sich einfach, also klar, es wird natürlich immer lustiger und oder immer grafisch immer aufwendiger und so weiter, aber ganz echt, der Spielpass ist, okay, nehmen wir vielleicht NES vielleicht übertrieben, aber ab 64 hat sich's nicht mehr dramatisch geändert.
Ja, also. Mario Kart 64 war schon so mein Peak der Serie, fand ich auch, ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich damit zu beschäftigen.
Ein völlig unterschätztes Rennspiel auf dem N64 war übrigens dieses Star Wars Racer.
Das hatte ich auch,
das
aber
war
ich
fand's ziemlich gut.
Ich fand's tatsächlich ein bisschen
Racer zu Revenge?
Nee. Episode One Racing.
Ach der.
Ja, oder sowas, ja.
Mit den Pott.
Ich fand den nicht schlecht. Genau, ich fand den nicht schlecht.
Ja. Nee, der war auch nicht schlecht. Ich weiß noch damals, das war, ich glaube, irgendwie 98 oder 99. Bin mir gar nicht sicher. Es war auf jeden Fall nach dem Erscheinen von Episode 1. Also muss es wahrscheinlich 99 gewesen sein. Da habe ich noch mit meinen Eltern verhandelt über das Geld für das Spiel. Hast du das auch mal gemacht, Chris?
Da hatte ich schon, bei den Atari-Spielen und so weiter, da habe ich immer zweimal im Jahr ein Spiel gekauft, so zum Geburtstag und vor Weihnachten, weil das wollte ich immer selber kaufen, weil, ne, so vom Geburtstagsgeld. Und ansonsten gibt's natürlich immer den Kumpel mit der dicken Disketten-Schachtel, wo eigentlich mehr oder weniger alles da war. Und beim N64 und bei der PlayStation, die hatte ich die Zeit gleich, also ungefähr, da habe ich, ja, ja schon studiert, und da habe ich in einem Videospielladen in Karlsruhe gearbeitet und habe de facto aber nichts verdient. Also ich glaube, ich habe es gar sogar 2, 3 Monate, da habe ich dann sogar Geld bezahlen müssen.
Oha.
Ja, weil ich halt so viele Sachen mitgenommen habe. Gesagt, hey, cool. Ach cool, nehme ich auch noch mit. Ah super, nehme ich auch noch mit. Ah super, nehme ich auch noch mit. Und dann so, ja, hast 10 Spiele, die ich in diesem Monat mitgenommen, warst 20 Stunden da. kriege ich dann 100 Mark von dir. So, oh, okay, ja, okay.
Ja, gut, ne? Aber ne, da warst du ja am Puls der Zeit sozusagen. Ne?
Ja, sozusagen, ja. Und da habe ich auch diese Kinder.
Der war der Puls. Fest, ja.
Genau, diese Kinder kennengelernt, die dann auch so nach der Schule halt kamen, ne?
Ja, ja.
Die es dann so stundenlang einfach also dahingestellt haben, wo wir inzwischen dann auch echt dann auch irgendwann gesagt haben, so, ey, nee, Alter, du kommst jetzt hier nicht mehr.
Ja, ich weiß. Ja. Ja,
du kaufst eh nichts, du stehst so stundenlang da, blockierst die GameStation und so. Nee, sorry, du kommst ja nicht mehr rein. Geh in Karstadt.
Also ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern. Das war ja damals, ne, im Spielwarengeschäft im Nachbarort oder so, ne? Da war halt das Nintendo 64 aufgebaut, wo man ja auch schon fast ein halbes Jahr vorher die Demo-Version von Super Mario 64 spielen konnte, bevor die Konsole überhaupt released wurde. Da, die war schon immer sehr umlagert, also, und dann irgendwann war natürlich auch der Joystick komplett ausgeleiert.
Vor allem, weil die Mitarbeiter ja nie wussten, wie das Ding, wenn es mal abgestürzt war, wieder zu resetten war, oder weil ja keine Ahnung von dem Kram hatten.
Mhm.
Oh. Auch immer so ein Standardding. Da hätte ich dann noch, war ich kurz davor, vielleicht doch nochmal ein Sega-Mensch zu werden, aber bin ich dann doch nicht geworden. Aber es stand so kurz davor, weil da waren natürlich die ganzen Mega-Drives und so rumgestanden.
Ja.
Und das war, und so scheiße waren die Konsolen ja, du weißt Gott nicht.
Nee, sie hatten nur darunter gelitten, dass sie nicht so viele Software hatten, ne? Was dann ja im Endeffekt auch der Tod von Sega als Konsolenhersteller war.
Und mich hat halt Sonic nie so abgeholt. War nie mein Ding.
Ja, ich fand Sonic ganz cool. Mein besagter, eben schon erwähnter Grundschulfreund, der hatte nämlich als einziger aus unserer Clique einen Mega Drive zu Hause. Und da haben wir dann halt hin und wieder mal Sonic gespielt. Und das war natürlich was anderes als Super Mario. Aber es krankte halt so ein bisschen daran, dass es halt ultra schnell war und dann auch relativ schnell seinen Reiz verloren hat, fand ich. Und so andere Sachen, die dann auf dem Mega Drive gelaufen sind, sind mir jetzt nicht in Erinnerung geblieben. Also ich wüsste jetzt höchstens noch, dass bei der PS1 damals ja Crash Bandicoot sehr groß war. Aber sowas außer Sonic bei Sega wüsste ich jetzt gar nichts.
Ich hatte da mal einen Dreamcast, jetzt wo ich gerade so drüber nachdenke. Das habe ich im Ausverkauf beim Pro-Markt, kennt ihr noch Pro-Markt, gekauft. Also da war die Konsole schon offiziell als aus bestätigt. Dann hatten die halt so, alles muss rausgedöns, ne? Und dann hatte ich mir einen Dreamcast geholt mit 10, 15 Spielen dazu oder vielleicht 5 und über die Zeitachse hatte ich dann 10 oder so oder 15 Stück und unter anderem halt auch Shenmue 1 und 2, was ziemlich geil war. Ich habe ja jetzt für den dritten Teil mal für die Plesi geholt, muss sagen, ja, das Spielprinzip war halt damals geil, heute halt nicht mehr, aber damals war das echt ziemlich, ziemlich mega. Und die hatten auch ein geiles Hockeyspiel, das war auch ganz cool. Und dann noch so, und irgendein Metropolis Street Racer, was auch ziemlich geil war. Also, das Dreamcast war schon nicht so scheiße, das Ding. Ziemlich unterschätzte Konsole.
Ja.
Hat halt das Sega-Image gehabt und deswegen ist das Ding nie durchgestartet. Das war, glaube ich, so das Problem.
Ja, ich weiß noch, dass ich es damals in dem Spielzeugladen im Nachbarort dann auch mal getestet habe. Und da hatten sie so ein Skateboard-Spiel oder sowas ähnliches. Also die Grafik war echt cool, nur sie hatten halt keine Spiele, die mich da interessiert hätten zumindest.
Ja.
Und deshalb war das völlig außer Frage, dass ich diese Konsole jemals besitzen würde. Ja, keine Ahnung. Ja, schade eigentlich. So ist es jetzt allerdings so gekommen, dass wir eben Sonic nicht nur auf Sega-Konsolen, sondern auf insbesondere auf Nintendo-Konsolen natürlich jetzt spielen können. Oder auch am PC, von daher war es jetzt nicht unbedingt das Schlechteste, was passieren konnte.
Das ist richtig. Ich muss mal ganz kurz eben hier diese illustre Runde verlassen. Ich weiß nicht, ob du das schneidest oder nicht,
jo.
Denn es hat geklingelt, ja, das Abendessen ist da. Eine Sekunde, ich bin sofort wieder bei euch.
Naja, Michael ist schnippisch wie immer. Sag mir lieber, was ich heute Abend für einen Film schauen soll.
Das weiß ich doch nicht. Was interessiert dich denn gerade so?
Ich finde, da können wir immer eine Abstimmung machen.
Worauf hast du denn Bock? In welche Richtung soll es gehen?
Keine Ahnung, am besten nochmal sowas wie Existenz. Irgendwie alt, aber knackig.
Olle Bad Dolle.
Genau.
Ah, was gab's denn? In welchem Jahr war Existenz? 99?
Ja, 99, genau.
Existenz, lass mal gucken. Britischer Filmtitel 99, was haben wir denn da noch?
So, da bin ich wieder.
Da ist er wieder, ja. Was gibt's denn Gutes zu essen?
mit dem Inder bestellt. Oh. Also was der wahrscheinlich ein, ja, ist natürlich irgendwie ein Pakistani, der eigentlich Pizza macht, aber halt ab und zu auch mal indisch.
Ah, okay.
Oder ein Grieche, ah, ja. Keine Ahnung.
Ja, während der Unterbrechung gerade fragte Max, welchen Film er denn heute Abend gucken sollte. Und mir ist hier gerade aufgefallen, dass Fight Club auch aus dem Jahr 99 ist, Max. Da sind wir doch auch schon wieder bei
wenn die Idee schon mal, ja.
Realitäten und was da noch so ist. Dann sehe ich hier noch Bloodsport 4.
Was ist das denn?
Ist hier gerade das Fernsehprogramm durch oder wie kommst du jetzt da auf welchen Film?
Nein, ich habe auf Wikipedia in der Liste von 99 geguckt.
Ach so.
Aber da, nein, da, ansonsten? Der kam mir gerade nur so unter. Nein, aber der Blair Witch Project sehe ich hier nämlich auch gerade, von daher.
Ich würde euch einen Film empfehlen, der auch von 99, naja, er ist eigentlich, um genau zu sein, ist er 98, aber ich würde ihn euch trotzdem empfehlen, und zwar Dark City, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Guck mal, wer streamt es, wo man den schauen kann.
Dark City
mit Ian Richardson und wie heißt der aus 24? Mein Gott.
Kiefer Sutherland.
Kiefer Sutherland, genau. Und William Hurt. Jennifer Connelly und Richard O'Brien. Ein ziemlich geiler, dystopischer Sci-Fi-Film, der jetzt aber mehr in so einem Matrix-mäßigen Universum spielt, auch ein bisschen low-budget, auch so mit so viel auch so Inception-mäßig Traum im Traum im Traum. Den kann ich absolut nur empfehlen. Den könnt ihr bei Prime ist er drin. Also, wenn ihr Prime habt, dann kann ich euch nur sagen, schaut euch heute Abend Dark City an, dankt mir später.
Okay, kommt auf die Liste.
Dark City, also dunkle Stadt oder was?
Ja, genau. Dark City wie dunkle Stadt.
99 war ja ein echt sehr ergiebiges Filmjahr. Also ich sehe jetzt hier gerade Matrix war auch 99.
Und deswegen ist der Film so untergegangen, ja. Weil er so in dem Matrix-Hype abgesoffen ist. Ja.
Ach so, by the way, da fällt mir ein, deine Meinung zu Matrix 2.
Habe ich zweimal gesehen. Einmal im Kino und einmal in meiner Matrix-Box und danach nie wieder. Die Matrix-Reihe hat mich verloren irgendwann.
Und der andere Chris hatte auf beide Fortsetzungen einen Hass. Ich hatte nur auf die dritte einen Hass. Also auf
ich habe keinen Hass da drauf, aber sie hat mich einfach, sie hat mich schlicht und ergreifend verloren irgendwann. So der dritte Teil ist dann halt einfach nur noch so ein Action-Heuler und da fehlt mir sämtliche Finesse irgendwie. Und auch hier, ich weiß noch, der dritte Teil, ich bin aus dem Kino raus und so, worum ging es jetzt nochmal? Oder war das für einen zweiten Teil, der so völlig, wo so unglaublich viel Plot drin ist, wo du denkst so, ey, ich komme gar nicht mehr mit. War das mit dem Merowinger und dem Burgunderkönig und der ganze Quatsch? Ja, das war halt so, das ist halt das Problem eines Mittelteils, den außer den nach Empire Strikes Back einfach irgendwie niemand mehr richtig hingekriegt hat, dass man da einen Film macht, der auch für sich einfach funktioniert. Das ist einfach ein zweiter Teil, der nur funktioniert, wenn du in 1 und 3 guckst und dann, ja.
Also ich muss ja sagen, mein damals erwähnter bester Freund aus den 90ern, der ist damals weggezogen und wir haben dann immer noch regelmäßig telefoniert und der hatte mir dann 99, 2000 hat er mir dann ganz viel von Matrix vorgeschwärmt und ich hatte darüber noch gar nichts gehört und hatte den auch noch nicht gesehen und habe dann irgendwann den ersten geguckt und dachte mir, ach ja, ganz nett, und richtig abgeholt hat mich dann tatsächlich erst der zweite, weil Thema Videospiele mich dann nämlich auch dieses ganze Drumherum, was dann damals lief, da gab es ja noch ein Spiel zu, was eben die Geschichte von Niobe und Ghost erzählt hat, die halt so komplementär zu der Filmhandlung läuft, die ja auch teilweise in dem Film vorkommen und wo dann auch tatsächlich noch extra Szenen für das Spiel gedreht wurden und so weiter und so fort. Und das war ja auch die Zeit, wo Animatrix rauskam, dieser Episoden-Kurzfilm, ja, der da erschienen ist.
Die ganz cool waren, ja.
Ja, teilweise sehr verstörend, aber halt manchmal auch ganz cool. Ich weiß nicht, wie viel davon wirklich Kanon ist, wenn man davon da überhaupt sprechen kann. Aber ja, das hat mich da damals schon alles so ziemlich weit abgeholt und ich war dann auch vergleichsweise enttäuscht von dem dritten, muss ich sagen, ja.
Ja, und der vierte war, den habe ich
halt hab ich noch nicht mal mehr gesehen.
Okay. Also der Michael war ganz begeistert vom vierten, der fand ihn ganz toll und ich habe mir nur so gedacht, so, och, ja, also mein Michael, ne, der fand den ganz super, aber der geht eh in dem Matrix-Universum auf, ich jetzt nicht so, hätte ich jetzt halt auch nicht so gebraucht. irgendwie. Aber das ist halt so. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn ich Oppenheimer noch nicht gesehen habe, dass das Barbie-Ding jetzt so gut durchstartet. Ich hoffe einfach mal, dass man inzwischen mal wieder ein paar originäre Stoffe einfach auch mal ein bisschen originär in Anführungszeichen so unkommerziell ein Barbie-Film sein kann, ne? Aber das ist einfach im Moment auch mal den Studios mal wieder zeigt, dass halt auch einfach Stoffe ein Erfolg sein können, die halt nicht Teil 83 träufzig sind.
Ja, aber
das, ne, das finde ich ganz.
Ich habe jetzt angenehm. Tatsächlich auch schon einige kritische Stimmen zu dem Barbie-Film gehört. Unter anderem habe ich letzte Woche eine Podcast-Folge gehört von den Lobos. Dann der Parabelritter hat auch was dazu gemacht auf YouTube und habe auch schon gesehen, dass es nicht wirklich überall so unkritisch angenommen wird. Der Hype ist real, aber nicht unkritisch, glaube ich.
Also auf was wollen die denn hinaus?
Naja, weil
haben sich irgendwie jetzt
Plot muss wohl, also er wird ja irgendwie so ein bisschen vermarktet als Barbie in feministisch, aber im Endeffekt ist es nicht wirklich feministisch, zumindest nicht das, was es eigentlich will. Und eben, dass eben der Verkauf von Barbie-Puppen im Endeffekt doch noch im Vordergrund steht, also dass man damit halt
ja,
Werbung
gut, für was den, hast du denn erwartet?
Ja, nein, also, ist klar, aber ich meine,
also das ist halt, also ganz ehrlich, das finde ich halt ein bisschen, dann guck dir Thelma und Louise an und geh ins Arzi-Fazi-Arthaus.
Nein, ich möchte da,
ganz ehrlich,
ich hab's ja jetzt auch nur gerade versucht, so runterzubrechen.
Ja,
das
finde ich halt albern, also wenn es wirklich darauf hinausläuft, dass man einer High-End Consumer Brands vorwirft, dass sie am Ende des Tages nur so ein bisschen das Viech halt, also dann, ich gucke mir das gerne an.
Im Endeffekt,
ja, was der Parabelritter sagt, doch immer ganz 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 nice. Und auch bei den Lobos, Stichwort Lobos, finde ich so witzig, wie halt der Sascha inzwischen wirklich mehr so ins alte Meise Männertum abdriftet und so langsam merkt, ich folge dem seitdem ja schon relativ lange, teile weiß Gott nicht alles, was er da so gibt und so weiter. Aber bei dem Podcast merkt man halt schon so, wo er so merkt, so okay, ja komm, du bist halt langsam auch ein alter weißer Mann, wovon ich mich ja selber auch nicht ausnehme, es ist halt so. Ne?
Ja, deshalb, ich finde es aber auch schon ganz gut, das muss ich ihm dann auch auf jeden Fall zugute halten und das versuche ich halt auch immer so ein bisschen zu machen, dann wirklich mal beide Seiten zu betrachten, was war meine Meinung, mit der ich da reingegangen bin und welche Argumente werden überhaupt vorgebracht. Und ich bin da bei Barbie jetzt auch wirklich hin und her gerissen und weiß jetzt nicht, also ich habe den Film noch nicht gesehen und ich weiß auch nicht, ob ich ihn, also ich glaube nicht, dass ich ihn noch im Kino sehen werde. Auf jeden Fall werde ich ihn mir mal irgendwann anschauen und dann werde ich halt überprüfen, ob das wirklich stimmt, was hier dazu gesagt wurde oder nicht. Aber es gibt, glaube ich, die eine Seite, die halt sagt, ja, es ist halt, ne, auf der einen Seite schon kritisch, auf der anderen Seite kann man sicherlich auch noch höhere Maßstäbe anlegen. Keine Ahnung, ich kann es halt nicht wirklich beurteilen.
Also wie gesagt, ich finde für das, was er sein will, ja, also klar, das Ding kannst du bestimmt sezieren und irgendwelche feministisch-aktivistischen Leute werden da sicherlich noch ganz viel Toxisches drin finden. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das triggert eigentlich eher den alten weißen Mann in dir, weil der schon ein bisschen was in die Fresse kriegt. Und ja, und das finde ich gut. Ich hatte meinen Spaß, meine Freundin hatte ihren Spaß und die ist auch sehr sensibel, was solche Themen angeht.
Ja, obwohl, das haben eigentlich alle gesagt, dass der Film wirklich unterhaltsam sein soll. Also das hat
absolut,
keiner dem Film abgesprochen.
Ja. Ja, definitiv. Und wie gesagt, wenn man jetzt so voll tief da drin ist in dem Aktivismus-Thema, dann wirst du bestimmt auch noch ein oder das andere finden müssen. Aber da muss man halt am Ende des Tages sagen, ey, es ist ein Hollywood-Film, Mattel ist drin und dafür sind sie einen weiten Weg gegangen. Ja, wenn du es halt radikaler haben willst, dann kannst du nicht, dann wirst du dieses Barbie nicht draufschreiben können, weil dann einfach Mattel sagt, nee, Freunde, da machen wir jetzt halt auch nicht mehr mit. Ne? Mhm. Und von daher, klar, mehr geht dann immer, aber dann denke ich mir, ja, dann musst du halt ins Arthouse-Kino gehen. Mhm. Oder guck dir einfach einen deutschen Tatort an, dann hast du genug Drama drin.
Aber eine abschließende Frage, bevor wir das gleich hier jetzt beenden, hätte ich noch. Und da sind wir eigentlich schon bei vielem, was wir heute schon angesprochen haben, unter anderem auch eben bei dem Barbie-Film, aber auch eben bei Indiana Jones am Anfang. Chris, wie würdest du das beurteilen? Max, du natürlich auch. Findet ihr nicht auch, dass vieles, was heute gerade so hochgepusht wird und was den Hype verursacht und was die Leute unterhält, ganz viel Nostalgie-Zeug ist?
Warte mal, du hast gerade Indiana Jones und Unterhaltsamkeit in einen Satz
gewählt. Das willst du dem Film
in
noch nicht
Wort
absprechen.
Gesagt.
Er hat dich auch unterhalten.
Doch, Nicht besonders. Also bei mir war es nach einer Stunde nach der vierten Verfolgungsjagd dann doch irgendwie vorbei, muss ich sagen.
Hast du dann auch so auf die Uhr geguckt, wann geht's denn endlich weiter hier?
Ich hatte zu dem Zeitpunkt leider noch keine analoge Uhr, sondern eine Smartwatch und die musste ich vorher abgeben.
Verstehe.
Weil Pressepremiere und sowas.
Ja. Das Problem ist halt so ein bisschen, ist die Frage sehr
ungewöhnlich
gewählt zum Schluss, weil das auch, dass du keine Uhr hast, weil das ist natürlich ein Riesenfass, was du aufmachst. ich kann verstehen, weil wenn du halt einfach guckst, so wer hat jetzt halt einfach Geld, dann sind es halt einfach die wir hier sitzen, wir verdienen unser eigenes Geld, wir geben das für Nerd-Scheißdreck aus und ich investiere in Plastik, ich gebe halt 500 Euro für ein Hasbro Ghostbusters-Päckchen aus, kompensiere das, weil ich halt als Kind nicht gab, ne? Das mache ich halt hier, hängt, keine Ahnung, dieser Hasbro Millennium Falcon an der Wand, ich hab mir einen Trooper gekauft, bla bla bla. Ist ja bei euch ganz genau das Gleiche so. Also von daher macht es ja wirtschaftlich absolut Sinn, diese Zielgruppe auch zu targeten. Mein Problem mit der Sache ist eigentlich eher, dass das von Menschen gemacht wird, die halt bestenfalls the Top 10 Star Wars Moments auf YouTube geguckt haben. Ja, und dann halt meinen zu verstanden zu haben, worum es halt geht. Und dazu kommt dann auch noch schlampige Ausführungen, sodass ich mich inzwischen einfach ich niemals von Star Wars, Star Trek und so abwenden werde, aber einfach sagen muss, das ist halt einfach nicht mehr mein Anspruch, den ich früher damit verbunden habe. Und das ist ehrlich gesagt so mein Problem, was ich mit diesen ganzen Rehash-Geschichten habe. Und dass man einfach krampfhaft versucht, es alles miteinander jetzt zu marvelisieren und zu connecten. Und das ist halt ehrlich gesagt, wo man sagen muss, das sind einfach Geschichten und Franchises, die dafür nie ausgelegt waren. Also James Bond ist nicht dafür ausgelegt und gedacht gewesen, eine in sich stimmige, 7 Filme tragende Geschichte. Das war nie dafür gedacht. Das kann man machen, ja, aber dann verstehe ich halt nicht, wie man dann nach Teil 3 einfach irgendwie alles vergessen hat und dann am Ende doch das Ganze hinten und vorne nicht zusammenpasst.
Ich dachte so, auch irgendwie, dass das irgendwie so über diesen Schauspielerwechsel immer quasi rebootet wird, mehr oder weniger.
Ja, aber ganz ehrlich, ich habe mir da nie drüber Gedanken. Die einzige Konstante, die es gab, ist, dass seine Frau gestorben ist und das war's. Und ansonsten hätte der Blofeld den und der alte Q, genau. Was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, aber es ist okay. Das sind so Dinge, das habe ich nie hinterfragt und das ist okay, das gehört. Und dann versucht man jetzt so krampfhaft, das da reinzumachen. Und wenn du halt Force Awakens halt auch einfach nur A New Hope nachdrehst, dann frage ich mich halt, dann sei doch so ehrlich und sag, wir machen es einfach. Also der Punkt ist, das wiederhole ich bei uns in unserem Podcast auch dauernd, diese Franchise haben dir einen Sandkasten gegeben und die Leute, die das heutzutage betreuen, sind nicht in der Lage, diesen Sandkasten zu nutzen. Bei Star Trek muss ich endlich mal von Kirk und Co. emanzipieren. Das kriegen sie einfach nicht hin und Star Wars muss ich halt endlich mal von Darth Vader emanzipieren, ja, und von den Skywalkers emanzipieren und diesen, und ganz ehrlich, mach doch mal einen KOTOR-Film.
Obwohl,
ich glaube, dass du...
Ja, aber auch da ist dann wieder Yodas Uroma dabei, weil es muss dann wieder rein, natürlich, verstehst du, auch da muss dann wieder Tatooine rein und Yodas Uroma.
Ja. Max, was wolltest du gerade sagen?
Das ist mein Problem, was ich mit diesen neuen Sachen habe.
Bei einem KOTOR-Film wirst du, glaube ich, eine sehr starke Opposition von Michael bekommen.
Ja, lasst mir den Revan in Ruhe.
Ich habe gehört, der kommt möglicherweise in Acolyte vor.
Also nein, was ich damit halt sagen will, ist, nimm irgendeine Zeitperiode in diesem Universum, mach irgendwas damit, aber geh einfach mal 300 Jahre nach hinten oder nach vorne
oder noch
und
mehr.
Lass das Empire mal Empire sein. Ja. Oder noch mehr, genau. Ganz
ja,
genau.
Weil das mit den 300 Jahren, das kommt ja jetzt bei der zweiten Phase von die Hohe Republik ja auch schon hin. Deshalb weiß ich nicht, ob das wirklich nicht zu nah dann doch dran ist.
Eben, und verschont mich dann mit Yodas Uroma oder sowas. Weißt du, ich will keinen einzigen bekannten Namen sehen. Und deswegen bin ich vom Mandalorian auch so enttäuscht. Wir hatten es, glaube ich, das auch in unserem Stream. Das fing so schön in sich geschlossen an und jetzt muss es halt auch da reingekrampft
werden. Ja, das ist wirklich ein bisschen schade.
Und das ist halt schade.
Ja, genau. Und da sind wir ja eigentlich schon bei diesem Problem, dass halt, wie du gerade schon sagtest, dass man sich von dieser Nostalgie, die man da fühlt, nicht so wirklich löst und dass man dann auch radikal neue Sachen auch gar nicht mehr so ausprobiert. Ich meine, mal von gewissen Anschlusssachen abgesehen. Du hast eben schon mal gesagt, bei Discovery wäre Cronenberg das einzig Interessante gewesen. Aber ich fand eigentlich diesen etwas neuen Ansatz, der halt nur eben von der Hintergrundgeschichte eben im Bekannten gegründet war, mit dass Michael Burnham eben Spocks Adoptivschwester ist, fand ich diesen Ansatz, da was Eigenes zu machen, schon ganz gut. Und da wurde ja dann Picard viel eher dafür gescholten. Ich meine, Discovery wurde ja auch viel gescholten, ist ja unbenommen, aber eben dafür, dass es was anders gemacht hat und eben nicht an die Nostalgie appelliert hat, oder? So hatte ich zumindest
ja,
so das Empfinden.
Ich glaube so, ja, na, Discovery ist halt einfach grottenschlecht geschrieben. Also das ist halt, das sind halt grottenschlechte Skripte und mit einer grottenschlechten Geschichte. Wäre Discovery sozusagen in der ersten Folge sofort 900 Jahre in die Zukunft gesprungen, hätten sie sich ganz schön viel Unsinn ersparen können. Aber dadurch, dass man halt, egal welches Franchise du heutzutage nimmst, das halt alles, man ein großes Universum draus machen muss, mit Dingen, die nie dafür gedacht waren und dann halt auch nur das Top-10-Video auf YouTube kennt.
Naja, gut.
Das ist halt, dann, weißt du, da kann halt nichts Gescheites bei rauskommen. Das ist halt, ist dann halt eben schade. Und ich meine, bei Star Trek ist es so, ich glaube nicht, dass heute irgendjemand noch Star Trek guckt und danach sagt, oh, jetzt würde ich gerne Astronaut oder Astrowissen oder Astrophysiker werden. Das wird nicht mehr passieren. Die Zeiten sind vorbei. Und das ist halt der Anspruch, den ich immer so an meinen Star Trek hatte, dass es inspirierend ist. Star Wars muss nicht inspirierend sein. Star Wars drückt ganz andere Knöpfe, aber Star Trek will heute Star Wars Knöpfe drücken und das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert und Star Wars will Marvel sein und das funktioniert halt auch nicht.
Das funktioniert ja noch weniger als bei Star Trek, ja.
Ja, genau. Das funktioniert halt auch nicht und das verstehe ich nicht, warum man einfach sagt, das eine ist das eine, das andere ist das andere. Es hat doch jahrelang gut miteinander koexistiert. Ich meine, klar, man glaubt halt, dass man damit mehr Kohle machen kann, aber am Ende des Tages vergrault man sich, glaube ich, die treuesten der Treu. Also manche Sachen bei Star Wars gucke ich nur noch aus Chronistenpflicht, nicht weil ich da Bock drauf habe.
Max.
Ja.
Ja.
Möchtest du auch noch Stargate mit in den Raum werfen?
Ja, ich habe wirklich Angst, was die da jetzt wirklich draus machen werden, weil es wird eine Amazon-Serie kommen. Wir wissen auch, dass Jeff Bezos ein Riesenfan der alten Serien war und ist, aber aus irgendeinem Grund sollen Brad Wright und Malozzi wohl nicht dabei sein. Und ich habe wirklich Angst, dass das irgendwas Komisches wird oder dass das, was noch schlimmer wäre, ein Reboot wird.
Ja gut, das haben sie ja doch schon mal versucht.
Also bei Babylon 5 bin ich jetzt nicht so drin, aber wenn ich halt sagen muss, wenn ich kann halt an der Stelle immer nur sagen, liebe Freunde, schaut euch das Reboot von Battlestar Galactica an, ja. So macht man das halt, ja.
Da habe ich meine eigenen Probleme mit, aber ja.
Ja, oder du setzt halt einfach vernünftig fort.
Die zwei besten Sci-Fi-Serien, die halt völlig untergehen, sind halt For All Mankind und die Expanse. Und die werden halt leider, die sind halt im nicht mal im Mainstream-Nerdtum sind die.
Die erste kannte ich jetzt nicht, aber Expanse habe ich letztes
For
Mal.
For All Mankind.
Ja, ja, also.
Siehste.
Ja, aber genau. Expanse hat immer letzte Woche mit, oder letztes Mal mit Jeanette auch drüber gesprochen und so leid es mir tut, es holt mich nicht ab. Es ist nicht meine Serie. Nicht mein Setting.
Die Expanse? Ja. Ja, bei die Expanse musst du es über die erste Staffel hinaus schaffen. Und bei For All Mankind musst du es über die ersten 2-3 Folgen hinaus schaffen. Und wenn du das tust, wirst du belohnt werden mit den besten Sci-Fi-Serien, die es aktuell gibt.
Ja, ich bin halt mehr so der galaxisumspannende Mensch, wenn es in die Sci-Fi geht.
Genau das wird ja bei The Expanse passieren, aber halt erst später. Ja. Also wenn die Krimi-Story, mit der es anfängt, so dieses Blade Runner-Krimi-mäßige, wenn das mal abgeschlossen ist und dann das Größere kommt, wirst du voll und ganz abgeholt.
Okay, werden. Ja, weil ich komme halt von Star Trek, Star Wars und Mass Effect.
Ja.
Deshalb.
Und Mass Effect trifft's am besten. Also glaub's mir, trust me in this one. Also du musst, probier's nochmal und komm über den Krimi-Teil raus und dann wirst du sagen, ist sensationell. For All Mankind ist halt eigentlich das, was Star Trek Enterprise mal hätte sein können. Ah, also verstehe. Bei For All Mankind würde ich mir einfach wünschen, dass da Star Trek draufsteht. Ah. Tut's leider nicht, aber ich würde es mir wünschen. Und das sind meine Sci-Fi-Tipps, wo ich sage, völlig underrated. Kann man sich halt beide, vor allem For All Mankind mit einem 14 Tage Apple TV Plus Probeabo halt wunderbar durchbingen.
Okay.
Und
richtig einen reinbingen.
Richtig einen Reinrömer.
Richtig einen reinbingen, genau. Schließt es mir gleich an den Frontallappen an.
Oha. Nicht so wie Fry, genau. Ja.
Genau.
Sonst hast du hinterher dein Hirn gefried. Genau, so. Apropos Fry, wir wollen ja nicht, dass dein Essen jetzt kalt wird.
Alles gut, alles gut. Wir haben ja auch überzogen, ja. Standen noch im Stau und wir waren. Ich mag ja solche Laber-Podcasts persönlich ja sehr. Ich hoffe, es war ein schöner Sonntagnachmittag. Punkt 19 Uhr hören wir jetzt auch.
Genau.
Ich habe nicht allzu viel Unsinn und gelabert und nicht zu oft von euren Themen abgebrochen.
Nein. Wir gucken ja immer, wo es hingeht. Von daher alles gut.
Perfekt.
Ja, wäre schön, wenn wir es irgendwann nochmal wiederholen könnten.
Sehr gerne, dann kommt er gerne nochmal. Ich muss auch endlich mal unsere FedCon-Folge schneiden und hochladen, damit irgendwann bei uns einfach der Chronologie halber die Mandalorian-Geschichte dann auch durch.
Oh ja.
Ich freue mich jetzt schon ein bisschen auf Ahsoka, ganz ehrlich. Ich bin gespannt.
Ja, gucken wir mal.
Ich bin guter Dinge. Ich bin gespannt.
Und du bist sicher, dass es nicht Ahsoka wird?
Wir werden uns auf der nächsten Con darüber unterhalten.
Ach so, ja. Chris, seid ihr auf der Magic Con?
Ja, genau. Wir sind auf der Magic Con. Wir werden wieder das Quiz spielen. Wahrscheinlich sind wir aber diesmal nur am Samstag da. Aber schaut alle vorbei. 14 Uhr oder 15 Uhr im großen Saal. Eine große Show.
Oh, im großen Saal. Ja, dann,
werden. Alles klar. Ja, im großen Saal. Ja, das Magic Con dürfen wir immer im großen Saal. Auf der FedCon dürfen wir nie in den großen Saal. Auf der Magic Con dürfen wir in den großen Saal. Und dann habe ich mit Nerdikrismus, unserem Laber-Podcast mit Chris Kütschke und mir, wir werden auch nochmal live on stage sein in Essen am 20.10. oder am 21.10., weiß ich gar nicht genau, im Rabbit Hole Theater in Essen. Und da werden am 20.10. genau, da werden wir mal unsere kleinen Laber-Podcast mal live on stage bringen und mal gucken, ob irgendjemand außer uns lustig findet. Wir sind gespannt.
Na dann. Gut, schreiben wir in den Terminkalender und gucken mal, was daraus wird.
Das wäre schön.
Alles klar. Gut, ja, Chris, danke für deinen Besuch. Du hast ja auch schon Empfehlungen gegeben. Wir haben ja jetzt ganz viel zum Gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da noch empfehlen sollte. Ich könnte jetzt höchstens noch...
Also für heute Abend guck Dark City. Oder wenn... also fangen wir... Guck Dark City. Ist geil. Ich glaube, ich habe jetzt Bock. Ich glaube, ich gucke jetzt Dark City.
Ah ja, okay. Ja, gut, da du ja jetzt eher was zum Gucken empfohlen hast, dann empfehle ich jetzt die Zelda-Reihe zum Nachspielen. Vielleicht widmest du dich dann auch mal. Du hast noch eine Switch, oder?
Ja, wie gesagt, bei Breath of the Wild und Tears of the Kingdom,
genau.
Diablo hat mich gerade so ein bisschen, ich muss auch Diablo durchspielen.
Aber dann empfehle ich dir wirklich den Klassiker Link to the Past, wirklich mal.
Okay, Link's Awakening liegt noch hier rum.
Ja, den würde ich, der spielt ja auch zeitlich erst nach Link to the Past, von daher.
Gott, das weiß ich halt bei den Link-Sachen überhaupt nicht.
Ja, das ist derselbe Link tatsächlich. Der geht nach seinem Abenteuer in A Link to the Past, nämlich auf eine Seereise und dann passiert das.
Ah, okay, alles klar.
Richtig.
Okay.
Also chronologisch spielen, ne?
Gut, dann mache ich das. Dann.
Wunderbar. Ja, das war auch eben, wo da hast du mich von abgebracht, siehst du? Ich wollte nämlich sagen, dieser Darth Vader, den Max eben erwähnt hatte, der sich in verschiedene Sachen verwandelt, so funktioniert auch der Endboss in Link's Awakening tatsächlich.
Manche Leute würden jetzt Spoiler rufen, ich tue es nicht.
Nein, das Spiel ist ja auch schon 30 Jahre alt, von daher ungefähr, nicht ganz, aber ne, ist ja schon ein bisschen älter, von daher. Aber ich spoilere ja nicht den großen Plot-Twist, von daher. Na gut.
Du hast gerade gespoilert, dass es einen Plot-Twist gibt.
In jedem Spiel gibt es irgendwo einen Plot-Twist, außer du spielst, weiß ich nicht, gibt es in Minecraft einen Plot-Twist? Meine Güte. So, okay, bevor wir uns jetzt bei allem spoilern.
So. Ich empfehle übrigens Existenz.
Ja, okay.
Schreiben wir nur erwähnt haben. Liste, okay. Hallo, ich.
Ja, ist okay, ja, ist drauf.
Ja, ist, Mensch.
Fantastisch.
Wunderbar.
In diesem Sinne, macht Idiot, ich liebe Podcasts, die ich nicht selber schneiden muss.
Ja, tschö. Danke, da habe ich jetzt meinen Spaß mit. Okay.
Ciao, ciao. Ciao.
Bis dahin.
Hauen Sie neu.